Simone hat ein Zeugnis. Das darf so weitergeben.
Ja,
jetzt genau. Ist besser.
Ja, genau. Also manche, die jetzt auch in der Donnerstagsgebetsgruppe waren, die haben es ja schon gehört. Mein Sohn, der hat vor circa 1,5 Jahren so eine Freundin kennengelernt. Ich war nicht begeistert, ehrlich gesagt. Also immer, wenn ich irgendwie mit ihr zu tun hatte oder auch nicht. Also es sind ganz furchtbare Dinge bei uns zu Hause passiert und überhaupt, also ja, wir haben dann viel gebetet und hauptsächlich habe ich eigentlich dafür gebetet, dass Jesus diese Ketten da zu dieser Freundin bricht, weil das kann ja nicht von Gott sein, ne? Wenn immer nur Schlimmeres passiert und so. Und ja, aber irgendwie, das hat nicht gewirkt, das Gebet, und das war im Nachhinein auch gut, weil ja, die hat sich am Montag zu Jesus bekehrt, hat ihr Leben Jesus Halleluja. Übergeben. Wow. Genau. Also für Gott ist nichts unmöglich, wollte ich damit sagen. Ich meine, ja, jeder von uns weiß es, aber wenn man dann so eine Mutter ist, dann ist es alsmal schwer. Genau, aber es hat mich mega ermutigt und ja, ich muss sagen, also ich habe wirklich nichts gemacht, es hat alles der Heilige Geist gemacht und ich danke Jesus dafür, ja.
Halleluja, danke Jesus, wow, danke Simone. Cool, wow, was für schöne Anbetungszeit, hä? Cool. Papa, danke für die Anbetungszeit. Danke, dass du uns mehr und mehr zu Anbetern machst, zu Lobpreisern. Danke, dass es aus unserem Herzen fließt, von unserem Herzen in unseren Mund und von unserem Mund zu dir. Danke, dass unsere Herzen verbunden sind. Danke, dass du es liebst, wenn wir dich anbeten. Du sagst, du suchst solche, die dich anbeten in der Wahrheit und im Geist. Und wir lieben das, dich anzubeten in der Wahrheit und im Geist. Herr, wir wollen mehr von, denn wir wollen mehr von. Bin noch nicht zufrieden, bin noch nicht am Punkt, wo ich sage, genug, sie möchte dich noch mehr anbeten, dich noch mehr loben, dich noch mehr preisen aus der Tiefe meines Herzens. Warum? Weil du gut bist. Weil du so, so gut bist. Halleluja. Preis sei dir, Papa, in Jesu wunderbarem Namen. Amen. Ja, wir sind in einer turbulenten Zeit, gell? Erstmal ganz zu Anfang, danke für eure Gebete. Ihr habt ja mitbekommen, dass Barbaras Mama am Sonntag gestorben ist. Ja, und irgendwie ist es verrückt, die Zeit. Also seit wir letztes Jahr aus Amerika zurückgekommen sind, ist alles anders. Also eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Aber ich merke auf der anderen Seite, ich bin noch nie so getragen gewesen wie seit dieser Zeit. Und ich glaube, das hat auch viel mit euren Gebeten zu tun. Ich glaube, dass wir gebetsmäßig ein neues Level erreicht haben, als ganze Gemeinde. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist gut so. Und ja, im Dezember ist ihre Mama gefallen gewesen und hat sich einen Wirbel gebrochen, ohne dass das erkannt worden ist. Sie lag dann bis morgens auf dem kalten Boden, bis sie dann das Telefon irgendwann robbend erreicht hat. Und dann kam sie ins Krankenhaus. Und dann kam sie vom Krankenhaus wieder raus und dann war sie zu Hause ein paar Tage und hatte sie Schmerzen und dann haben wir sie wieder ins Krankenhaus. Und wir fahren ja jede Woche nach Musbach, entweder ins Altenheim zu ihrem Papa oder zu ihr ins Krankenhaus. Jetzt die letzten 5 Monate beides. Und es war schon eine sehr, sehr anstrengende Zeit, ja. Und wir holen dann immer den Opa ab, den Rollator und den ganzen Kruscht und dann in Zeitlupe ins Krankenhaus, das Zeitlupe wieder raus. Aber wir haben das gern gemacht, einfach aus dem Grund, weil sie immer für uns da waren. Glaubenstechnisch war es schwierig, sie wollten beide nichts wissen. Sie kamen nicht ein einziges Mal in fast 30 Jahren zum Gottesdienst von mir, was mir irgendwie sehr wehgetan hat. Aber auf der anderen Seite, wir haben sie einfach so genommen, wie sie waren. Wir können sie ja nicht ändern. Und wir haben sie geliebt und wir haben einfach das Beste draus gemacht, was geht. Und ja, die letzten, und dann haben sie einen OP-Termin gesucht. Ich erzähle euch einfach ein bisschen was. Und das war sehr schwierig, wurde ständig verschoben. Und dann wurde sie endlich operiert und danach hatte sie nur Schmerzen und der Rücken war offen und er ging nicht zu und sie lag auf der Wunde und ja, die letzten Wochen, gerade die letzten 14 Tage speziell, waren sehr, sehr anstrengend mit ihr. Sie war nur noch am Motzen. Jede, die neben ihr lag, ich könnte ja den Kragen abdrehen. Und sie war nur noch aggressiv. Und boah, es war sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr anstrengend. Ich habe sie davor immer gedrückt, in den Arm genommen, weil ich immer dachte, vielleicht ist es das letzte Mal. Und dann habe ich sie nimmer gedrückt, weil sie mir einfach auf die Nerven ging. Könnt ihr das verstehen, menschlich? Sie war echt auf Krawall gebürstet und das ja, und dann waren wir letzten Mittwoch das letzte Mal bei ihr und da war es wieder so anstrengend, ja. Oh, und da war ich echt auch aggro innerlich und dann ist sie am Sonntagmorgen gestorben und dann machst du dir Vorwürfe, kennt ihr das? du weißt, ich kann die Uhr nicht mehr zurückdrehen. Barbara wollte gleich beten, dass sie zurückkommen. Der Heilige Geist hat gesagt, mach es nicht. Es war ihr Zeit. Ja, man braucht Weisheit. Und das Krankenhaus hat uns angerufen morgen. Sie haben sie dreimal wiederbelebt, kurz nach 7. Und sie sind jetzt gleich beim 4. Mal und das wird sowieso nichts. Also das nach 3 Mal ist sowieso. Ja, und ob wir eine Patientenverfügung haben, haben wir gesagt, ja, Hammer. Ja, da, will sie das oder will sie das nicht? Ja, man muss erst mal lesen. Zig Seiten, bis ich das gefunden habe, haben wir angerufen, ja, die will das nicht. Ja, sie müssen das machen, sie sind gesetzlich verpflichtet. Ja, sie müssen jetzt sofort ins Krankenhaus kommen, ne? Sonntagmorgens vom Gottesdienst, wunderschön, oder? Aber es hat gut geklappt, habe ich gehört, war gut hier, oder? Ja. Ja, und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und so 20 Minuten bevor wir dann dort waren, war sie tot. Ist sie gestorben, multiples Organversagen. Und wir kamen dann in dieses Zimmer rein, wo die Wiederbelebung stattfindet und eigentlich musste es sofort wieder geräumt werden, falls ein Notfall kommt. Und die Schwester dort, die war so lieb, ich glaube, das war so eine Oberschwester, die war so lieb zu uns, ich habe sowas noch nie erlebt. Hallo, schön, dass Sie da sind, kommen Sie rein, wir haben Sie hingelegt, da haben Sie noch ein bisschen so, dass es nicht so schlimm aussieht. Nehmen Sie sich alle Zeit der Welt, ich bringe Ihnen was zu trinken, wollen Sie auch was zu essen und so. Und dann haben wir gesagt, der Opa bräuchte einen Joghurt, der hat noch nichts gegessen, den haben wir vorher noch im Altersheim abgeholt. Und sowas habe ich noch nie erlebt. Und dann kam ihr Bruder und er sagte, du, das ist der Notraum, der müsste gleich raus. Und habe ich gesagt, die hat gerade gesagt, wir dürfen uns Zeit nehmen. Ne? Der Sammy war im Schwarzwald, der kam gleich vom Schwarzwald angefahren. Haben wir gesagt, sieh, das dauert auch bestimmt 1,5-2 Stunden, bis unser Sohn, da ist kein Problem, nehmt sich alle Zeit der Welt. Ich habe es gar nicht verstanden, was da los ist. War Gottes Gnade. Gottes Gnade, gell. Und sie lag da echt friedlich und so. Und ja, zwischendurch ist mir es dann auch zu viel geworden, weil ihr Papa und Bärbel haben um die Wette geweint. Ich bin dann raus zum Bruder, dem war es auch zu viel. Und da waren wir unten und mit dem haben wir echt wenig Kontakt. Und über Glauben kannst du gar nicht reden, da wird der aggro. Und der war wie ausgewechselt. Wir haben da eine Stunde lang miteinander gequatscht, wie wenn wir die besten Freunde wären. Das war echt interessant, gell? Wie Gott manchmal das Negative benutzt fürs Gute, gell? Wenn man offen bleibt, oder? Und wir haben dann, Barbara hat dann echt Angst gehabt, dass sie verloren ist. Wir haben aber über all die Jahre, ja, fast 40 Jahre für die gebetet, dass sie errettet sind. Und ich habe dann meinen Frieden gehabt, weil Gott ist größer. Gott ist größer als wir. Und Gott entscheidet, wer in den Himmel darf und wer nicht. Wisst ihr? Und ich habe dann zu Barbara gesagt, du, meine Eltern waren bitterböse. Meine Eltern waren bitterböse und ich durfte meinen Vater im Himmel sehen und meine Mutter. Und habe ich gesagt, deine Eltern waren so gut, menschlich wirklich die besten Eltern, die man sich nur wünschen kann. Und da habe ich gesagt, wenn meine Eltern in den Himmel durften und deine nicht, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Dann ist das für mich nicht mein Gott. Dann ist das passt mir in meinem Gottesbild nicht zusammen. Versteht ihr? Und ich habe einfach dann meinen Frieden. Da habe ich gesagt, Bärbel, wir proklamieren jetzt, dass deine Mama im Himmel ist. Und ich habe Frieden drüber. Ich habe total Frieden drüber. Und ich weiß, wenn ihr Papa stirbt, der geht auch in den Himmel. Weil wir Menschen reinbeten, weil wir Menschen vergeben. Amen. Amen. Und ihr könnt euch ja erinnern, als Jesus zu mir im Himmel sagte, dass, oder mir mein Vater zeigte, sei ja Jesus, wenn ich zurückkomme, das glaubt mir ja kein Mensch. Ich brauche eine Bibelstelle. Und Jesus hat mir geglaubt, Johannes 20, 23, wo da steht, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und da bin ich ja mit vielen Pastoren angeeckt. Das ist eine neue Lehre, das darfst du nicht sagen. Auch in meinem Musical, der meinte der Chef, das darfst du so nicht sagen. Da habe ich gesagt, das muss ich auch gar nicht. Ich weiß, was ich weiß. Ich habe meinen Vater gesehen, Punkt. Ob du es glaubst oder nicht, ist mir egal. Und dann habe ich Jesus gefragt, sag ich, Jesus, habe ich mir das eingebildet oder war es wirklich von dir? Dann hat Jesus zu mir gesagt, weißt du, Thomas, du kannst den Menschen nicht alle Sünden vergeben, das kann nur ich. Weil ich habe bezahlt dafür. Aber du kannst den Menschen, die dir schuldig geworden sind, die Sünden erlassen. Das kannst du. Du auch. Und wenn du es tust, dann kann ich es auch tun. Ist Gott besser als wir? Ich hoffe, dass ich am Ende meines Lebens hier auf der Erde weiß, ich habe jedem Schuldiger vergeben. Und alles ist bezahlt. Amen. Ist das gut? Nebenbei hatten wir den Kampf mit Sammy, mit seinem Arbeitsplatz. Sammy ist jetzt dann Ende den Monat arbeitslos. Wir haben gekämpft und gekämpft und gekämpft, aber nur bis zum 1.8. Ab 1.8. dann hat er einen neuen Job. Halleluja, Gott ist gut. Wir wussten nicht genau, wie es weitergeht und so weiter und so fort. Und ja, dann ist es mit Mali ist ein ständiger Kampf. Sie hört nicht auf. Ich kriege alle paar Tage eine WhatsApp oder einen Brief. Alles mit Vorwürfen gespickt. Und sie versteht einfach nicht, dass ich mich zu ihr gestellt habe. Und jetzt kam wieder ein WhatsApp und habe ich zu Exal letzte Woche, sage ich, Malis, jetzt, mir reicht es jetzt. Das Maß ist voll mit den Spielchen. Ich mag nicht mehr. Ich tue mir das nicht mehr länger an, weil sie bestellte 3 CDs bei mir und Kärtchen von der Gemeinde. Und schrieb mir gleichzeitig, die Abraham-Predigt ist ja so gut. Dann habe ich ihr zurückgeschrieben, ich wusste gar nicht, dass du noch Predigten hörst. Ihre Antwort war dann, ja, ich wusste nicht, dass es Diebstahl geistigen Eigentums ist. Ich habe dieses Spielchen so satt, das könnt ihr mir gar nicht glauben. Ich sage, Malis, ich will nimmer. Dann hat sie mir einen Brief geschrieben. Sie ist gegangen, sie hat mir bis Dezember Zeit gelassen, mich bei ihr zu entschuldigen. Ich habe mich nicht entschuldigt. Ich frage mich, für was? Ich habe mich ja zu ihr gestellt. Habe sie in Schutz genommen, habe gesagt, sie ist keine Hexe. Könnt ihr euch erinnern? Und der, wo ich dann hier vor der Gemeinde gesagt habe, was Gemeindesituation ist, das wirft sie mir vor, ich hätte sie schlecht gemacht. Ich verstehe als die Welt nicht mehr. Ich komme manchmal nicht mehr ganz mit, was da los ist. Und da habe ich ihr gesagt, es gibt seit Januar keine CDs mehr. Ich erzähle euch das nur mal, damit ihr kurz versteht, was abgeht. Weil das ist so eine Einleitung für die Predigt dann. Nochmal, wir sind getragen. Wir sind getragen. Dann kam am Freitag wieder ein Brief von ihr an, wo ich gedacht habe, ich mag echt nicht mehr. Dann kriege ich am Samstag eine Nachricht von Google, hat die Maria, die Mutti von der Sonja, mich bewertet bei der Church at the River, unsere Homepage bei Google, reingeschrieben, ich bin ein Wolf und kein Schaf. Ich wäre böse, sie wandt vor mir und ich will nur das Geld von den Leuten. Und das Lustige ist, sie haben mir immer vorgeworfen, ich, also Sonja und die Maria und der Guido, dass ich zur Malis halte, weil sie Geld gibt. Na, ich sage, ich halte nicht zur Malis, weil sie Geld gibt. Ich halte zu niemand, das habe ich hier auch gesagt, wenn ihr euch erinnert. Ich sage, zum Einzigen, was ich halte, ist die Wahrheit. Und sonst nichts. Und das Lustige ist ja, Malis ist ja seit Januar weg, da kommt ja gar kein Geld mehr. Aber ich bin der Geldgierige, ne? Boah, dann habe ich letzte Woche eine Lederjacke bestellt, auf Kleinanzeigen, eine Motorradlederjacke mit Etikett, nagelneu, habe mich gefreut, mit dem Typ geschrieben, aus Hamburg. Kommt die Jacke an, hatte der einen Sturz, Ärmel aufgerissen. Ich denke so, was, gibt nur noch so Leute auf der Welt? Dann habe ich dem geschrieben, hey, das geht so gar nicht. Ich habe gewusst, Thomas, bleib freundlich, ja, weil, ne, zum Glück habe ich es mit Käuferschutz gemacht. Und dann habe ich ihm geschrieben, hey, die Jacke, die hat einen Sturz. Oh, was bist denn du für einer? Du willst mir jetzt deine kaputte Jacke aufdrehen. Ich sage, Junge, geht's noch? Ich habe den dann gegoogelt zwischenzeitlich. Ist ein stadtbekannter Motivationstrainer in Hamburg. Ich habe gedacht, es ist unglaublich, was auf dieser Welt abgeht. Dann habe ich gesagt, ich schicke die Jacke jetzt zurück. Ich habe gesagt, komm Junge, jetzt lass uns nicht streiten. Nimm bitte die Jacke zurück und wir sind alle glücklich und zufrieden. Hab derweil Kleinanzeigen eingeschaltet. Ich habe mein Geld immer noch nicht, aber ich hoffe, morgen kommt's. Dann habe ich ihm die Jacke zurückgeschickt. Dann habe ich gesagt, bitte bestätig, wenn du sie bekommst, dass alles okay ist. Bis heute nicht passiert. Er hat sie aber schon wieder annonciert zum Weiterverkaufen. Dann habe ich am Montag gedacht, komm, dann kaufst du dir eine Stoffjacke. Bei Amazon habe ich die Stoffjacke bestellt. Die ist bis heute nicht gekommen. Das Paket ist verschollen. Abgeholt, verschwunden. Dann habe ich dem geschrieben, hey, das Paket ist weg. Ja, kümmere dich bitte beim Versanddienstleister drum. Denke ich, sag mal, habe ich noch alle Tassen im Schrank? Das ist doch nicht mein Problem. Ja, heute habe ich, oder gestern Morgen, nee, heute Morgen habe ich das Geld von Amazon zurückgekriegt. Also ich will euch mal nur ein bisschen erzählen, was so läuft an Sorgen, an Nöten, an Ängsten, an Angriffen. Und nebenbei habe ich ständig Besuch von Mr. S. und seinen Freunden. Das läuft ja parallel. Also du hast Familienattacken, du hast Finanzattacken, du hast dies, du hast das. Aber in alledem ist Gott treu und trägt mich. Ich habe gedacht, wir stürzen ab finanziell, wenn Leute weg sind. Nein, alles gut. Wir sind im grünen Bereich, Gott sei Dank. Auch durch euer Geben. Wie Gott das immer macht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, mein Gott ist gut. Und in all dem Schmerz ist Gott immer noch gut. Am Mittwoch hat Bärbel umgeschaltet von Trauer in Aggro. Dann war sie 2 Tage aggressiv zu mir, aber ganz böse. Aber ich bin nicht böse. Ich habe gesagt, Heiliger Geist, du machst das. Das muss man erstmal alles verarbeiten, was da ist. Ne? Wir müssen uns jetzt um Opa kümmern. Da waren wir gestern noch mal beim Opa. Du weißt auch nicht, folgt der jetzt gleich ihr oder lebt er noch? Aber er ist relativ stabil. Das hat uns auch gewundert. Ja. Also Gott ist in allem gnädig und in allem versorgt uns und in allem trägt uns. Und das macht er nicht nur bei uns, das macht er bei euch. Aber es ist eine Sache von uns vonnöten, wir müssen ihm glauben und vertrauen. Wir müssen ihm glauben und vertrauen. Ohne Glauben, ohne Vertrauen hast du keine Siege. Du kannst nicht überwinden. Du kannst nicht durch den Schmerz durch. Der Schmerz wird dich besiegen, anstatt du den Schmerz besiegst. Versteht ihr? Und alles in unserem Leben dient zum Guten. Alles. Alles. Ich habe die Woche eine Nachricht gekriegt von einem Pastor in einer großen Großstadt in Deutschland. Und der hat gerade Angriffe von einer anderen Gemeinde. Die haben den verflucht. Christen verfluchen Christen und beten gegen ihn. Er sagt, er hat keine Nacht mehr, wo er Ruhe hat. Und er hat mir eine Nachricht zukommen lassen, sagt, Thomas, können wir tauschen? Ich gebe dir meine 300 Leute Gemeinde und ich nehme gerne deine 20 Leute. Ich dachte, nein, auf gar keinen Fall. Ja? Ich habe gedacht, wow, wie gut. Ne? Wie gut. Ist Gott gut? Ich hatte vor 3-4 Wochen, ich glaube schon 2-3 Monate her oder so, habe ich für ihn gebetet und ich hatte 3 Punkte, wo Gott mir gesagt hat, die ich ihm weitergeben soll. Diese Gemeinde, die andere Gemeinde, hat ihm ein Gemeindegebäude geschenkt mit Platz, ehemalige Industriehalle. Da freut man sich, gell? Das Dumme ist nur, dass Menschen nicht Gott fragen, ob das von Gott war oder nicht. Jetzt hat sich herausgestellt, diese Industriehalle ist total marode, die muss man abreißen. Es ist eine Außenmauer an die Straße, wo Leute laufen, die sackt runter, die muss man dringendst abreißen, bevor die auf jemand drauf fällt. Also jetzt kommen Kosten auf die zu. Die Halle ist wie viel wert? Nichts. Die kostet. Ist ein Riesenloch. Und Gott hat mir 3 Punkte gesagt. Das erste, sag ihm, er soll Buße tun, dass sie Gott nicht gefragt haben, ob das dran ist oder nicht. Zweiter Punkt, vergib der Gemeinde und diesem bösen Pastor. Und dieser Pastor, obwohl er eine Schenkung gemacht hat von einem Verein zum anderen, redet die ganze Zeit von seinem Gebäude. Wahrscheinlich wollte er es von denen renovieren lassen und dann sagt es meins. Keine Ahnung, wie die das rechtlich da. Christen sind oft naiv. Die denken, alle Christen sind so wie ich, lieb und ehrlich. Hilfe, Hilfe, oder? Und Punkt 3 ist, habe ich gesagt, lass das ganze Ding los, vielleicht kommt eine Firma. Bete, dass eine Firma kommt, den ganzen Mist kaufen will und sagt, wir reißen alles ab. Eine Firma kann das locker bezahlen und wir bauen da was Neues hin. Habe ich ihm vor Monaten gesagt. Jetzt ist er im riesentiefen Loch. Der Schlüssel für Sieg und Durchbruch ist immer eins, Vergebung. Wenn wir unseren Feinden nicht vergeben oder unseren Freunden, du darfst sie nennen, wie du willst, kann Gott nichts tun. Hör dir mir zu. Gott streitet für dich. Ich habe ein Konto bei Google. Ich habe gestern sofort die Nachricht bekommen, was die Maria da geschrieben hat. Ich habe gedacht, jetzt reicht's. Dann habe ich geschrieben. Weggeschickt. Das waren keine Minute online, sagt der Heilige Geist. Löscht es. Löscht es. Löscht es. Ich streite für dich oder niemand. Sofort gelöscht. Amen. Amen. Mein Fleisch reagiert auch. Und dann habe ich gedacht, ja, bin ich eigentlich doof? Wenn ich reagiere, dann mache ich ja genau das, was die wollen. Die wollen mich ja provozieren und ärgern. Und sie lassen die Liebe fließen, sie lassen die Gnade fließen, sie lassen die Güte fließen. Die Vergebung ist präsent. 5 Monate, 6 Monate, nachdem sie gegangen sind. Unfassbar, oder? Ich erzähle euch das nicht, weil ich jammer oder weil ich die schlecht machen will. Ich erzähle euch das, weil das ist the real life. Das ist das echte Leben. Diese Dinge passieren bei mir und bei dir. Die Frage ist nicht, warum passiert das? Das ist egal. Die Frage ist, wie gehst du mit um? Das ist die Frage. Wie gehst du mit um, wenn der Teufel dir einen Ball zuspielt? Ich habe euch oft gesagt, wenn der Teufel dir einen Ball zuspielt, lass ihn liegen. Reagier nicht. Ignoriere es. Weil sobald du zurückspielst, sagt er, willkommen im Spiel. Der kommt sofort wieder, der Ball, der wird immer größer und schwerer. Und ich habe so gespürt, oh Gott, du bist so gut. Danke, Jesus. Ja, ich lasse einfach stehen. Sollst du schreiben, was sie will, mir egal. Gott ist größer, Amen. Amen. Und Gott ist auf unserer Seite, immer wenn wir bei ihm bleiben. Wenn ich nur dich habe, Jesus, frage ich nicht nach Himmel und Erde. Ist das gut? So, das war die Einleitung. Jetzt kommt der Hauptteil. Jetzt gehen wir ins Wort. Wir sind noch bei Abraham. Könnt ihr euch erinnern? Abraham 1, Abraham 2, heute ist Abraham 3 dran. Und ich habe gemerkt, der Heilige Geist geht von hinten, also vom Ende von Abraham, zurück mit uns zu Abraham. Abram, nicht Ham, ohne Hem, ohne Fleisch. Zu Abram. Okay, manchmal passiert mir das, dass ich immer noch Abraham sage, weil es einfach in meinem Kopf ist. Aber heute schauen wir uns Abram an und was Gott mit ihm vorhatte. Wir haben uns das schon mal vor 6 oder 7 Jahren angeschaut, in 1. Mose 15 ab Vers 1 in Luther. 1. Mose 15 ab Vers 1 in Luther. Und es ist eine mega Begegnung, die da stattfindet. Und da heißt es, nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Hast du auch gerne Erscheinung und dass das Wort des Herrn zu dir kommt? Freu dich, der die Erscheinung gibt, der lebt in dir. Amen. Halleluja, der ist permanent bei dir. Und was sagt Gott immer? 365 Mal steht in der Bibel, fürchte dich nicht, für jeden Tag einmal. Halleluja. Die Entscheidung trifft jeder selber. Die größte Waffe, die der Teufel hat, ist Angst. Und Angst ist was, Martin? Anti-Glauben. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Wow. Alles, was wir lesen, gilt für uns. Abraham sprach aber, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leib kommen wird, der soll dein Erbe sein. Halleluja. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Ist Gott gut, dass er uns immer auf was Natürliches führt, damit es unser Verstand begreift. Sieh gegen den Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Kannst du sie zählen? Ich auch nicht. Wir könnten nicht mal die ganzen Galaxien und Milchstraßen zählen. Geht gar nicht. Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und wir wissen, wer weiß es noch von den letzten beiden Predigt, welche Nachkommen sind gemeint? Und wie heißen wir? Kinder des Glaubens. Die Nachkommen sind die, die glauben, nicht die natürlichen Nachkommen. Obwohl es hier jetzt um Isaak geht, der aus seiner Frau ihrem Leib kommt oder von ihm gezeugt wird. Aber wir wissen, es geht um Glauben. Schauen wir uns noch tiefer an. Vers 6. Abraham glaubte dem Herrn. 4 Worte, die so bedeutend sind, die alles verändert haben in seinem Leben. Auch in deinem Leben verändert alles, wenn du dem Herrn glaubst oder nicht glaubst. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit. Wenn wir Gott glauben, ist unser Leben immer in einer Gerechtigkeit. Du spürst diese Gerechtigkeit, auch wenn ganz viel Ungerechtigkeit gegen dich geschossen wird. Du bleibst in diesem Mantel der Gerechtigkeit, in diesem Schutz der Gerechtigkeit, wo der Heilige Geist deinem Geist bezeugt, du bist immer noch die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Amen. Es kommen Umstände, der Teufel wird Menschen benutzen. Ich habe euch gesagt, er benutzt am liebsten Christen gegen Christen. Und leider funktioniert das prima. Habe ich euch hier gerade erzählt. Ja? Aus Bitterkeit, aus Verletzung heraus wird geschossen. Bin ich die Baustelle oder das Problem? Selbst wenn ich böse gewesen wäre oder irgendwas verbockt hätte, bin ich das Problem? Nein, das Problem ist Unvergebenheit. Vater, vergib uns unsere Schuld, wir auch hier vergeben unseren Schuldigern, außer Thomas. Funktioniert das? Funktioniert nicht. Und du weißt genau, dieser Person kann es nicht gut gehen, weil Unvergebenheit eine Türe öffnet für den Teufel. Und was bringt der Teufel? Friede, Freude, Gerechtigkeit? Nee, dreh's rum. Unfriede? Zorn und Ärger, Spaltung, das volle Programm. Willkommen im Club. Brauchst du dich noch aufregen über so eine Person, ihr was Böses wünschen? Nein, das kommt von selber. Seht ihr, wie krass das ist? Ich habe euch neulich gesagt, alles, was wir tun, ist wie ein Magnet. Wir haben, ein Magnet hat 2 Seiten. Könnt ihr euch erinnern? Eine anziehende und eine abstoßende. Wenn wir in der Liebe bleiben, ziehen wir den Heiligen Geist an. Drehen wir uns rum, weg von der Liebe, stoßen wir den Heiligen Geist ab. Und da kannst du alles einsetzen, Friede, Freude, Gerechtigkeit, Vergebung, alles. Immer wenn wir handeln wie Christus, ziehen wir den Geist Gottes an und uns geht's gut. Selbst in den schlimmsten Situationen können wir unseren Frieden bewahren. Weil der Friede Gottes ist größer als jede Vernunft oder jeder vernünftige Gedanke. Verstehst du? Der vernünftige Gedanke dieser Welt sagt dir immer, nimm dir einen Rechtsanwalt und lass dir das nicht gefallen. Und der Geist Gottes sagt, löschen, 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 löschen. Löschen im Kopf, löschen im Herz, löschen am PC, löschen. Amen. Halleluja. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa geführt hat, dass ich dir dieses Land zu besitzen gebe. Abraham aber sprach, Herr, Herr, woran soll ich merken, dass ich es besitzen werde? Und er sprach zu ihm, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Wer weiß, was jetzt kommt? Ein Opfer, ein Bund kommt jetzt. Und beim Bund wird immer was vergossen? Blut. Ohne Blut kein Bund, der gilt. Früher haben Städte miteinander, vor allem in Griechenland, haben Städte miteinander einen Städtebund gemacht. Ja, die eine Stadt hat zur anderen gesagt, wir schließen einen Bund miteinander, werdet ihr angegriffen, ist es auch automatisch, wie wenn wir angegriffen worden wären und wir kommen euch zur Hilfe. Und umgekehrt, wenn jemand uns eingreift, kommt ihr uns zur Hilfe. So, wenn Gott mit einem Mensch einen Bund macht, was sagt Gott? Ich komme dir zur Hilfe. Warum? Weil ich mit dir einen Bund habe. Und Gott ist was? Treu oder untreu? Gott ist treu. Wer ist untreu? Wir sind untreu. Oft genug. Aber Gott bleibt treu. Die Bibel sagt, unsere Untreue hebt Gottes Treue nicht auf. Halleluja. Für manche Verse bin ich so dankbar. Du auch? Halleluja. Okay, also bringt er das. Und er sprach zu ihm, bring mir das alles. Vers 11. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Und die Raubvögel stießen hernieder auf die Stücke, aber Abraham scheuchte sie davon. Immer wenn Gott dir einen Auftrag gibt, kommen welche. Wer weiß, für was diese Vögel stehen in der Bibel? Für was stehen die Vögel in der Bibel? Dämonen. Für Dämonen. Danke, Marion. Für Dämonen. Dämonen kamen vom Himmel, wupp. Und wollten die Stücke was? Klauen. Hast du dir schon mal was vorgenommen? Oh, morgen früh, wenn ich aufstehe, bete ich. Ich garantiere dir, dein Handy klingelt. Und da ist jemand dran, da hast du schon ewig nicht mehr. Ach Gott, irgendwas wird der Teufel tun. Oder wenn du irgendwas vorhast. Oder du nimmst dir vor, Mensch, ich muss der Person vergeben. Dann kommt prompt die nächste Verletzung. Und die nächste. Und nochmal so ein Ding. Schon mal erlebt im echten Leben, um dich wegzureißen von dem, was Gott mit dir vorhat. Und dann kam Gott vom Himmel und scheuchte die Vögel weg. Gell? Halt, die Engel kamen. Gell? Wer hat diese Vögel weggescheucht? Abraham hat sie weggescheucht. Abraham, das ist ein Zungenbrecher, gell? Dieses Haar schleicht sich immer rein. Er hat sie weggescheucht. Manchmal müssen wir Autorität nehmen und sagen, hey, Feind, Mr. S, bis hierhin und nicht weiter. Abmarsch. Egal, ob irgendjemand gegen dich einen Kommentar schreibt, sag, ciao, tschaußen. Reagier nicht, lass es einfach stehen. Lass Gott für dich streiten. Lass Gott für dich kämpfen. Aber die Dämonen kommen und sie wollten das, was Gott jetzt hier vorhat, mit Abraham aufhalten, zerstören, wie auch immer. Vers 12. Und als nun die Sonne unterging, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Es fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Gott sagt, hey Abraham, hör mal zu, wir zwei machen Bund miteinander. Du holst die ganzen Tiere, du bereitest alles vor, den Altar, das Holz, alles drum und dran. Und dann machen wir zwei im Bund miteinander. Was macht Gott jetzt? Gott lässt Abraham in einen tiefen Schlaf fallen. Dumm gelaufen, hä, für Abraham. Kann er gar nicht mitmachen, wenn er schläft. Und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Ich erzähle euch heute ein Geheimnis, was der Heilige Geist mir die Woche offenbart hat. Gott hat nur zwei Möglichkeiten, uns etwas so reinzuhämmern, uns etwas so auf unsere Festplatte zu schreiben, dass wir es nie vergessen. Das eine ist Schrecken und das andere ist Liebe. Beides wirst du nie vergessen. Red mit Leuten, die im Krieg waren. Die sagen, ich habe so schreckliche Dinge gesehen, ich vergesse die nie wieder. Ich habe die Woche ein Zeugnis gelesen von einem Maschinengewehrschützen an Omaha Beach an der Normandie, wo 44 die Landung der Alliierten waren. Das MG-42 schießt pro Minute zwischen 1200 und 1500 Schuss. Der hat mindestens 3000 Amerikaner erschossen. Müsst ihr euch mal vorstellen, da sitzt einer in seinem Loch und er schießt da 3000 Menschen. Und dann ist er abgehauen. Und wisst ihr, was der gesagt hat? Jede Nacht höre ich die Schreie dieser Männer. Jede Nacht. Schrecken. Er hat seinen Job gemacht, das war seine Pflicht. Kann man sehen, wie man will. Es war seine Pflicht, dafür war er da. Bin ich froh, dass ich noch nie in so eine Situation gekommen bin, oder? Und er sagt nicht, hey, ich bin der Held, ich kriege ein eisernes Kreuz oder keine Ahnung, was für eine Auszeichnung. Er sagt, jede Nacht höre ich die Schreie dieser Männer. Schrecken brennt sich rein, wie ein glühendes Eisen in deine Haut. Verstanden soweit? Und Gott sei Dank bin ich nicht im alten Bund, sondern im neuen. Und Gott hat sich mir nicht durch Schrecken offenbart, sondern durch seine Liebe. Gott hat sich bei mir eingebrannt in mein Herz durch seine Liebe. In dem Moment, wo ich verstanden habe, warum liebt mich Gott? Und diese Predigerin zu mir sagte, möchtest du klar Schiff machen mit Gott? Möchtest du Jesus einladen? Ich habe ja gesagt. Und diese Liebe durchfloss mich wie warmes Öl. Ich wurde geduscht von Gott wie warmes Öl. Und dieses Öl war die Liebe Gottes. Hat sich bei mir eingebrannt. Bei dir auch? Bei Abraham war es noch nicht möglich. Gott musste den Schrecken nehmen, dass der sich bei ihm einbrannt. Habt ihr das so verstanden? Um etwas unvergessen zu machen. Und es ist besser, Abraham hat einen Schrecken von Gott, als dass er einen Schrecken vom Teufel hat. Ich hoffe, das segnet euch. Da sprach der Herr zu Abraham, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen Fremdlinge sein werden in einem Lande, das nicht das ihre ist. Jetzt kommen viele Prophetien über die Israelis. Und dann wird man sie zum Dienen zwingen, unterdrücken 400 Jahre, das kennen wir auch, wo sie in der Gefangenschaft waren. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Hast du auch mal dem Teufel gedient? Der Teufel wurde gerichtet. Danach werden sie ausziehen mit großem Gut. Durftest du ausziehen aus deinem alten Leben mit großem Gut? Den größten Schatz, den du hast, ist der Heilige Geist in irdenen Gefäßen, das bist du. Der größte Schatz, den du hast, man kann dir dein Haus wegnehmen, man kann dir dein Auto wegnehmen, man kann dir deinen Job wegnehmen, man kann dein Konto leeren, man kann dein Haus verbrennen, du hast nichts mehr, nur noch die Kleider, die du anhast. Und selbst die kann man dir wegnehmen. Aber was man dir nicht nehmen kann, ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist kann den Teufel dir nicht wegnehmen. Amen. Wenn uns das so bewusst wäre und wir das so irgendwie in der Tiefe gegriffen, verstanden hätten, würden wir uns freuen. Du hast einen Schatz in dir. Ich freue mich wirklich, dass es mir gut geht im Heiligen Geist. Ich habe im Krankenhaus und im Altersheim viel Elend gesehen. Und ich rieche den Tod, wenn ich da reinkomme. Ich rieche den Tod, ob ihr das glaubt oder nicht. Ich kann den Tod riechen. Ich spüre, wenn er da ist. Ich war bei zwei Familienfesten von Barbara, ihre Onkels waren da, und der Heilige Geist sagt zu mir, heute siehst du ihn zum letzten Mal, die Woche drauf ist er gestorben. Ich weiß nicht, warum Gott es macht. Dann das nächste Mal, beim anderen Onkel, ein Jahr drauf oder zwei, heute siehst du ihn zum letzten Mal. Leute, mir macht das keinen Spaß. Aber ich sage dann, okay. Noch irgendwas? Soll ich irgendwas? Nee, okay. Was soll ich mit der Information? Keine Ahnung. Er macht es, wie er es will. Darf er das? Manchmal ist es einfach nur ein Vertrauenstest. Ich renne da nicht hin und sage, hey, der Heilige Geist hat mir gesagt, du lebst nur noch ein paar Tage. Was sagst du jetzt dazu? Das ist ja kein Spiel. Gott weiß, was er tut. Dann geht es weiter in Vers 15. Du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden und im guten Alter begraben werden. Halleluja, eine Prophetie für ihn selber. Gott sagt, du wirst schön alt werden und mit Frieden sterben. Wenn es einem gut geht, kann man mit Frieden gehen. Wenn man weiß, die Kinder sind versorgt, den Enkeln geht's gut, alles ist im grünen Bereich, da kann man gehen. Da kann man in Frieden gehen, hat Gott es gemacht, ja. Sie aber sollen erst nach 4 Menschenaltern wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Jetzt kommt der Schlüssel, passt auf, Leute, das ist der Oberhammer. Als nun die Sonne untergegangen war und es finster geworden war und Abraham schlief, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine brennende Fackel. Da war ein rauchender Ofen und eine brennende Fackel. Der Ofen ist Gott, die Fackel ist Jesus. Wie geht's weiter? Und eine brennende Fackel fuhr zwischen den Stücken hin und her. Ist das cool? Gott wusste, er kann mit keinem Menschen einen Bund schließen, weil Menschen diesen Bund nicht halten. Er wusste, er muss Jesus nehmen, schon damals. Tausende Jahre vom Kreuz. Wusste der Vater, ich werde meine Meinung nicht ändern, ich werde meinen Plan nicht ändern. Die brennende Fackel war Jesus und sie fuhr durch die Stücke durch und verzehrte sie. Mit wem schloss also der Vater einen Bund an diesem Tag? Mit Jesus. Der Vater nahm Jesus mit in diesen Bund hinein und Abraham. Und wie viel Anteil hatte Abraham? Wie viel musste Abraham machen? In dem Moment nichts. Die Vorarbeit ja. Aber in dem Moment, wo es um den echten Bund ging, um den, der die Last des Bundes trägt, war es Jesus. An dem Tage schloss der Herr, Vers 18, einen Bund mit Abraham. An dem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Abraham ist der Vater des Glaubens. Gott schließt einen Bund mit den Kindern des Glaubens. Die glauben an die Fackel. Wer ist die Fackel? Jesus. Seht ihr das? Gott hat seinen Plan nie geändert. Der ist schon immer der gute Vater. Aber er musste warten, bis das Kreuz geschehen ist. Und der Teufel kam mit seinen Vögeln und wollte es verhindern. Der Teufel weiß nicht, was Gott tut. Aber er hat ein Gespür dafür, wenn der Heilige Geist steigt. Wenn ich ins Gebet gehe, immer kommt eine Störung. Ein Paket, wo ich schon 2 Stunden warte, kommt nicht, kommt dann im Moment, wo ich anfange beten. Unfassbar, das Telefon klingelt immer, irgendwas ist immer. Als nun die Sonne untergegangen war und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine brennende Fackel des Feuergottes, fuhr zwischen den Stücken hin und her und verzehrte sie. Wow, bist du froh, dass nicht Abraham der Träger des Bundes ist, sondern Jesus? Wie oft hat Abraham versagt? Hat Abraham versagt? Hat Jesus versagt? Nein. So, jetzt gehen wir an die zweite Stelle, da lesen wir einige Verse. Da gehen wir an die Neue Genfer. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet oder ob ihr das wisst, dass Schlangen taub sind. Schlangen sind taub, aber die züngeln den ganzen Tag. Schlangen sind taub, aber sie züngeln den ganzen Tag. Wenn Menschen oder Christen auf die Schlange reinfallen, werden sie taub. Sie werden taub fürs Wort Gottes, sie werden taub für Korrektur, aber sie reden den ganzen Tag. Und aus ihrem Mund kommt nur Gift. Sie beißen, wenn sie beißen können, und sie sind nicht mehr korrigierbar. Und ich weiß nicht, ob ihr wusstet oder wisst, dass die Schlange früher Beine hatte. Bis zum Sündenfall. Hatte die Schlange Beine. Könnt ihr selber mal nachlesen. Und Gott verfluchte die Schlange und in dem Moment verschwanden die Beine. Aber im Skelett von einer Schlange sieht man noch die Ansätze von 4 Beinen. Was heißt es? Dieses Tier ist mal für Gott gegangen und geht jetzt nicht mehr. Christen oder Menschen, die der Schlange zuhören, werden taub, reden aber die ganze Zeit, wissen alles besser, verteilen ihr Gift und sie gehen nicht mehr für Gott. Sie können nicht mehr für Gott gehen. Da, wo sie sich drin bewegen, ist der Dreck dieser Welt. Sie bewegen sich im Dreck dieser Welt oder im Dreck deiner Fehler, im Dreck deines Versagens. Da bewegen sie sich. Das ist Teil des Fluches. Könnt ihr euch erinnern, wo Gott gesagt hat, ab nun an wirst du im Dreck leben. Verstanden? Eine Schlange greift nie auf dem Feld an, wo du sie siehst. Sie ist immer im Hinterhalt. Sie wartet, bis du kommst. Ob es eine Würgeschlange ist oder eine Giftschlange, völlig egal. Sie tarnt sich mit der Umgebung und wartet, bis du kommst. Attenzione. Das ist die Natur der Schlange. Jetzt gehen wir ins Wort. Hebräer 11, Abvers 1. Hebräer 11, Abvers 1 in der Neuen Genfer. Was ist denn der Glaube? Haben wir uns das heute schon ein bisschen angeschaut. Was ist denn der Glaube? Wer weiß, wo der Glaube herkommt? Wo kommt der Glaube her bei uns? Sag's ganz laut, Martin. Aus dem Hören des Wortes Gottes. Da kannst du eine CD hören, du kannst hier eine Predigt hören, du kannst den Kopfhörer aufsetzen, du kannst selber Bibelstellen lesen, Bibel laut, sich selber laut vorlesen, ist eine ganz gute Lektion. Glauben kommt also aus dem Hören. Kann die Schlange noch hören? Naja, haben wir gerade geklärt, oder? Du wunderst dich vielleicht manchmal, dass Christen unkorrigierbar werden, bitter werden, nur noch beißen und Gift verteilen, weil sie nicht mehr hören können. Der Glaube kommt aus dem Hören. Denk mal an die Schöpfungsgeschichte. Jesus hätte alles irgendwie anders machen können. Der hätte am Himmel erscheinen können. Der hätte auf der Sonne stehen können, dass ihn alle sehen. Das hätte nur Gott machen können. Nein, er wählt eine Geschichte aus, die so scheinbar naiv ist, dass man es gar nicht fassen kann. Gott kommt auf die Erde, eine 14-jährige Jungfrau wird schwanger vom Heiligen Geist. Sie ziehen nach Ägypten, er kommt in der Krippe auf die Welt, das war ja ein Steintrog, habe ich euch schon mal erklärt, das war nicht so eine Holzkrippe wie da im Abendländischen, sondern es war ein Steintrog, der gleichzeitig prophetisch sagte, wie er sterben würde. Wo lag er? In einem Steingrab. In einem Stall, wo es stinkt. Wo die Fliegen sind, wo die Kacke am Dampfen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Er wählt einen Ort aus in einer Region, in damals Israel ist wie heute das allerverachtetste Land. Dort die allerverachtetste Region, dort die allerverachtetste Stadt und dann noch den allerverachtetsten Ort in dieser Stadt. Was wählt Jesus aus? All das, was Menschen abgelehnt hätten, um den Menschen, die auch so sind, zu sagen, hey, ich bin einer von dir. Ich bin auf Augenhöhe mit dir. Mir hat mal einer gesagt, wenn's Gott gäbe, dann wäre mein Sohn nicht gestorben. Sag ich, Gott kann deinen Schmerz gut verstehen. Gott kann einen Scheißdreck. Der sieht meinen Schmerz nicht. Sag ich, seinen Sohn haben sie auch umgebracht. Stell dir das mal vor, am Kreuz. Stundenlang und davor haben sie noch gefoltert. Glaubst du nicht, dass ihm das wehgetan hat? Gott kennt diesen Schmerz. Und die ganze Geschichte und die Bibel und alles, was sich um Gott dreht, wenn du es menschlich anschaust, musst du sagen, was ist das für ein Schwachsinn? Oder nicht? Und dann sagt die Bibel, durch die Torheit der Predigt, durch die Einfachheit, durch die Naivität der Predigt, wirst du errettet oder du gehst verloren. Es passiert ein Schnitt in dem Herz der Menschen oder auch nicht. Ein Mensch, der verstandesmäßig lebt, sagt, ich habe oft mit Moslems geredet, die haben immer denselben Satz zu mir gesagt, ich will kein Gott, der schwach ist, der am Kreuz stirbt, das ist nicht mein Gott. Ich will Allah, Allah ist stark. Was haben sie nicht verstanden? Dass Gott nur einen Bund eingeht durch was, wer weiß es noch? Durch Blutvergießen. Jetzt vergießen sie Blut millionenfach und meinen, Allah freut sich. Krank, gell? Die Bibel, die Geschichte der Bibel, vom Anfang bis zum Ende, ist so konträr zum Verstand und zur Logik, dass es Gott gefallen hat, dass es genauso ist. Du wirst krank und die Bibel sagt, stell dich auf das Wort. Dein Verstand sagt, es hilft doch nicht. Bringt doch gar nichts. Ich gehe zum Doktor, ich gehe zum Arzt, ich schlucke eine Pille und so weiter. Ich will niemand angreifen. Es geht nur darum, ums Prinzip. Mir passiert das auch noch. Manchmal erwische ich mich auch, ich sage, Bibel, bring mir mal eine Kopfweh-Tablette. Und dann denke ich, Mann, warum bete ich nicht? Wie schnell ist man dabei? Und deswegen verliere ich nicht meine Errettung, wenn ich eine Kopfweh-Tablette nehme. Du auch nicht, okay? Chill mal. Oder eine Aspirin plus C oder keine Ahnung, was du alles schlucken kannst. Aber weißt du, es geht doch ums Prinzip. Ich merke, dass mein Fleisch immer was anderes will, wie das, was Gott will. Und ich habe euch vor ein paar Jahren mal gesagt, stellt euch mal vor, wenn du glaubst ja nicht an etwas oder an ein Buch oder an ein Land oder an eine Gegend. An was glauben wir? An eine Person. Eigentlich an drei Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Aber jetzt machen wir es mal einfach. Die Frage ist nur, die sich uns stellt, sind diese Personen, ist der Vater vertrauenswürdig? Ja oder nein? Ist er ein Lügner, ein Betrüger, ein Scharlatan? Oder ist er Gott, er spricht die Wahrheit, er ist treu und er verändert sich nicht? Die Frage kannst nur du die beantworten. Weil wir zulassen, dass wir denken, Gott ist nicht treu. Ja, der ist geheilt worden, ich nicht. Bei dem hat es geklappt, bei mir nicht. Gott versorgt den, mich nicht. Komm, ich weiß genau, dass diese Dinge hochkommen in euren Herzen. In meinem auch noch manchmal. Mit Sammy war die ganze Zeit ein Kampf. Habe ich gesagt, Herr, habe ich nicht schon genug Scheiß an der Backe? Muss jetzt auch noch der Sammy seinen Job verlieren? Das ist für Eltern nicht schön. Kleine Kinder, kleine Sorgen. Kennt ihr den Spruch? Wann hört es auf, Papa zu sein? Wenn du hier Tschüss sagst auf Erden. Selbst auf dem Sterbebett bist du noch Papa, wenn du das erleben würdest. Und da habe ich gemerkt, hey, Moment mal, was lasse ich zu? Ich lasse Zweifel zu. Ich lasse Gedanken zu, dass der Vater gerade auf Hawaii ist und Urlaub macht, weil er gerade keine Zeit hat. So würden wir das nie formulieren. Wir würden es religiös umschreiben. Ja, die Christen in China beten gerade. Die Leitung ist besetzt. Ich warte, bis frei wird. Nein, das ist alles nicht wahr. Warum haben wir keine Siege bei Krankheit? Warum haben wir keine Versorgungsdurchbrüche? Warum haben wir Angst noch vor Menschen, denen zu bekennen, dass Jesus der Herr ist, obwohl wir wissen, ich habe auch mit meiner Schwiegermutter gekämpft. Sage ich was, sage ich nichts. Kennt ihr diese Kämpfe? Aber ich habe gemerkt, hey, Gott ist absolut vertrauenswürdig. Es geht nicht darum, ob ich mich traue oder nicht traue. Es geht darum, ob in meinem Glaubensbusiness in mir ein Durchbruch stattfindet, wo ich sage, wow, ich vertraue dem Vater, Punkt. Amen. Gott ist absolut vertrauenswürdig. Er hat noch nie sein Wort gebrochen. Wie kann dann Zweifel in unserem Herzen sein? Wie können wir mehr vertrauen den Pilchen wie Gott? Klar, wenn man jetzt schon krank ist, ist es schwierig, aber Gott ist in der Lage, uns rauszuführen. Kenneth Hagin liegt gelähmt im Bett und seine Eltern und seine Großmutter planen die Beerdigung. Er liegt gelähmt im Bett und er schreit zu Jesus, die Oma gläubig, die Mutter gläubig, haben aufgegeben. Dann am ersten Tag erscheint Jesus in seinem Bett und er freut sich und Jesus sagt, ich habe dich geheilt, wupp ist er wieder weg. Ja, das hat ihm nicht gefallen. War immer noch da gelegen, gelähmt. Am nächsten Tag kommt Jesus wieder, steht an seinem Bett. Ich habe dich geheilt. Wupp ist er wieder weg. Hat immer noch nicht gepasst. Am dritten Tag dasselbe. Und dann hat es Klick gemacht. Was hat Jesus gesagt? Was hat er erwartet? Er hat erwartet, dass Jesus kommt und jetzt Buckidibu macht und er steht aus dem Bett auf. Hat aber Jesus nicht gemacht. Weil das würde für jeden, der die Geschichte hört, den Glauben bauen. Aha, wenn Jesus kommt, dann. Was hat Jesus gesagt? Ich habe dich geheilt. Es ist bereits schon geschehen. Das Geld ist auf dein Konto einbezahlt, du bist aber so doof und buchst nicht ab. Herr, bitte schick mir 1.000 Euro. Und er sagt, ich habe 1 Million überwiesen gestern. Herr, schick mir 1.000 Euro. Ich habe dir 1 Million überwiesen. Herr, schick mir 1.000 Euro. Warum? Alle haben nur ich nicht. Guck auf dein Konto, du Schwachmat. Nee, das sagt er nicht. Und als er dann verstanden hat, der Herr hat mich geheilt. Halleluja. Stand er auf, ging runter und sagt, Oma, mach mir was zum Essen. Die beiden sind fast vom Stuhl gefallen. Mutti und Oma. Wahre Geschichte, könnt ihr selber mal lesen. Wann passiert es, wenn Glauben sich mit Glauben verbindet? Wenn Glauben sich mit Glauben verbindet, dann passiert es. So, und jetzt lesen wir weiter. Was ist denn der Glaube? Das haben wir jetzt ausführlich geklärt. Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Nochmal. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Er liegt im Bett gelähmt. Sieht er die Heilung? Hat es sich manifestiert? Nein. Er hat nur was? Was hatte er? Das Wort, die Zusage von Jesus ist schon richtig. Er hatte nur das Wort von Jesus, ich habe dich geheilt. Er hätte sagen können, ja, geht's noch? Alter, kommst dreimal vom Himmel runter, um mich zu nerven? Mich anzulügen? Siehst du nicht, dass ich nichts machen kann? Ich bin gelähmt, Alter, was geht? Komm, gib mal ins heutige Deutsch. So wird man natürlich nicht mit Jesus reden. Herr, ich höre immer so Christen beten, da stellt es mir alle Haare, aber nicht vor Begeisterung. Da merke ich schon, boah. Ich war mit 4 Pastoren beten, haben einen Kreis gemacht, die Hände gehalten, dachte ich, wow, cool, endlich mal. Fängt der Erste an, o Herr, o Heiland, wir können nichts tun, sei uns gnädig. Da habe ich gesagt, gut, lass los, ich gehe. Ist doch Zeitverschwendung, wenn der Herr nicht... Was beten wir jetzt noch? Was ist das für ein Schwachsinn hier? Ich bin aber aus Höflichkeit geblieben, ja, weil das war das erste Treffen. Dann habe ich gebetet. Jetzt kann ich nur eins machen. Ich bete, danke, Herr, dass ich den Sieg habe. Danke, dass ich Vollmacht habe und so weiter. Und habe ich immer so gemerkt, wie die Hände pumpen von den anderen beiden. So, die kamen in Wallung. Aber ich weiß nicht, ob es Glauben war oder Begeisterung oder ob die gedacht haben, mir holt einen Stein, tötet ihn. Unfassbar, du kannst ja nicht ein Gebet anfangen zum allmächtigen Gott. Oh Herr, wir können nichts tun. Unglaublich, oder? Schade, 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 schade. 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 Und das sind Jahre, die kommen nie wieder und die stehen vor ihrer Gemeinde und predigen sowas. Und die da sitzen und zuhören, anstatt dass Glauben kommt aus dem Hören des Wortes Gottes, kommt Angst in ihr Herz. Wer weiß noch, was Angst ist? Anti-Glauben. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Que sera, sera, whatever will be, vielleicht wirst du geheilt, vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt der Herr in dein Gesicht oder auch nicht. Versteht ihr, das ist... Nochmal, wem glauben wir? Einer Person, die absolut vertrauenswürdig ist. Die Bibel sagt, da ist nicht einer, der gerecht ist. Auch nicht ein einziger fragt nach Gott. Nicht ein einziger Mensch auf dieser Welt hat mal jemals nach Gott gefragt. Nicht einer. Vor deiner Bekehrung. Wir reden vor deiner Bekehrung, wann auch immer das war. Hast du nicht nach Gott gefragt? Du hast vielleicht gedacht, Jesus oder Gott ist der Nikolausi, bring mir mal ein paar Geschenke. Hat nicht funktioniert. Vers 2. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatte, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wie können wir das verstehen? Wir verstehen es durch den Glauben. Geh zu einem weltlichen Menschen, zu einem Professor und sag, in 6 Tagen hat Gott die Welt geschaffen. Oh, noch so ein Bibelspinner. Können Sie nicht greifen. Der Korintherbrief sagt, ein natürlicher Mensch aber nimmt nichts an, was des Geistes Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit, eine Dummheit, eine Naivität. Und er kann es nicht verstehen. Er kann es nicht verstehen. Ich habe euch vor 2 Wochen von meiner Nachbarin erzählt. Und habe ich das Universum und die Kräfte und die Mächte. Und ich sage, nee, Jesus. Wie jetzt? Sag ich Jesus, sag ich, fang an die Bibel zu lesen. Die Bibel lesen? Das ist doch ein Buch, kriegt man zur Hochzeit, dann stellt man es ins Regal. Habe ich gesagt, nee, du musst die Bibel lesen. Ja, wo fange ich denn dann? Sag ich, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Schon gemerkt, die hat das noch nie gehört. Katholische Italienerin, aber egal. Katholiken müssen ja auch keine Bibel lesen, weil große Teile davon glauben die ja nicht. Und die Teile, die wichtig werden, das macht alles der Pfarrer. Das Abendmahl macht der Pfarrer für dich und so weiter. Die Beichte macht der Pfarrer für dich. Der Pfarrer macht alles für dich. Der legt dich auch in die geheiligte Erde rein, mit dem Köpfchen in die richtige Richtung und dann darfst du in den Himmel rein. Petrus steht dann am Tor und fragt, unrichtig gelegen, ja, zeig mal, ah ja, passt, komm rein. Unfassbar, oder? Es war mit meinem Vater der Kampf bis zum Schluss. Ich möchte katholisch beerdigt werden. Sag ich, was heißt denn das, katholisch beerdigt? Ja, es war in seinem Kopf drin. Wenn er katholisch beerdigt wird, dann ist das Himmelstor auf. Und wenn nicht, nicht. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch Glauben. Wir glauben's oder wir lachen drüber. Durch ihn erkennen wir, durch den Glauben, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Das habe ich euch schon oft erklärt, gell? Gott hat uns zwei tolle Beispiele gegeben in dieser Welt. Das eine ist der Wind und das andere ist der Strom. Wind kann man nicht sehen. Doch, das sieht man, Thomas, im Herbst, wenn die Blätter fliegen. Sag ja, die Blätter siehst du, aber nicht den Wind. Kein Mensch hat je den Wind gesehen. Ja, aber wenn es da rumwirbelt, sag, das ist der Dreck der Straße, ist nicht der Wind. Das ist, was der Wind transportiert. Aber sehen kann man den Wind nicht. Wird aber keiner hinstehen und sagen, ich weiß, dass es keinen Wind gibt. Aber so sind sie bei Gott. Das gleiche ist der Strom. Niemand hat jemals Strom gesehen. Ja, wenn ich einschalte, geht's Licht an. Sei ja, klar geht es an, weil der Strom fließt, aber den kann man nicht sehen. Richtig? Gott hat sein Werk auch in die Schöpfung hineingelegt, dass wir es sehen. Das Sichtbare hat seinen Ursprung in dem, was man nicht sieht. 4. Wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefallen hat als das von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er von ihm bestehen könnte. Warum? Was opferte Abel? Wer weiß es noch? Ein Tier. Was floss da? Klingelt's oder klingelt's nicht? Es ist alles ein Kreis. Und durch seinen Glauben redet Abel heute noch zu uns, obwohl er längst gestorben ist. Wie kam es, dass Gott Henoch zu sich nahm, ohne dass dieser sterben musste? Niemand, so heißt es ja in der Schrift, konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn zu sich genommen hat. Er wurde entrückt als ein Vorläufer für uns, für die Gemeinde, weil er gerecht war. Der Grund dafür war Henochs Glaube, denn bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtet, stellt sie Henoch als Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte. Warum hat sein Leben Gott gefallen? Weil er was war? Gerecht. Weil er gute Dinge tat, aus Glauben heraus. Und ohne Glauben ist es unmöglich. Ohne Glauben ist es was? Unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ihm gibt und dass er ihn belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Siehst du das in den Kreislauf? Wenn du zu Gott kommst, musst du glauben, dass du das, was du bittest, empfängst von ihm. Warum? Weil er was ist? Treu. Seht ihr, wie der Teufel alles verhindert, dass wir festhalten und aufgeben? Ich glaube, die größten Segnungen, die auf dem Weg waren in unser Leben, haben wir selber blockiert durch unser Reden. Ach, da passiert doch nichts. Da tut sich doch nichts mehr. Ah nee, glaube ich nicht. Ah nee, weiß ich nicht. Interessant, oder? Andrew Womack hat ein Zeugnis erzählt. Stehen lauter Leute in der Schlange, die Gebet wollen. Ist ein blinder Junge oder ein blinder Mann dabei? Weiß ich nicht mehr genau. Er geht hin, betet und er kann wieder sehen. War ganz am Anfang seines Dienstes und er sagt, boah krass, das kann ich ja gar nicht glauben. Macht's wupp, ist der Junge wieder blind. Könnt ihr euch das vorstellen? Genauso passiert es bei uns. Wir sagen, kann ich ja gar nicht glauben. Kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Kann ich gar nicht empfangen. Wupp, was ist? Weg. Wer klaut's? Gott, nimmt's Gott zurück. Nee, der Teufel. Die geschehen nach den Worten deines. Leben und Tod stehen in der. Pass auf, was du sprichst. Besser ist die Schnauze halten, gar nichts sagen, wie den ganzen Tag plappern. Die Schlange plappert den ganzen Tag. Haben wir heute angehört. Den ganzen Tag, immer, ununterbrochen. Ich finde Christen komisch, die den ganzen Tag reden. Die den ganzen Tag plappern und immer andere belehren. Das ist ihr Lieblingsding. Hast du schon gehört? Weißt du eigentlich? Ich habe Menschen erlebt, die kamen aus der Gegenwart Gottes. Die haben kein einziges Wort gesagt. Die waren noch im Schrecken. In einem guten Schrecken. Wenn du wirklich aus der Gegenwart Gottes kommst, bist du keine Plappermaul, bist du keine Zeitung oder irgendwas. Du bist still. Weil die Dinge... Bis ich mein Zeugnis erzählen konnte, was ich erlebt habe, waren es fast 20 Jahre. Ich habe 20 Jahre geschwiegen, weil ich gedacht habe, boah, das ist mir zu kostbar, um das jedem um die Ohren zu hauen. Das war mein Schatz. Ich habe meinen Vater im Himmel gesehen. Ich habe es meinen Geschwistern erzählt und meiner Mutter. Das hat Jesus gesagt. Erzähl es deiner Mutter und deinen Geschwistern. Was die mitmachen, ist ihr Ding. Und dann habe ich 20 Jahre geschwiegen. Und Gott hat gesagt, du wirst im Fernsehen kommen. Da habe ich gesagt, was, im Fernsehen? Ich will nicht ins Fernsehen. Ich bin keine Rampensau. Ich habe schon mehr Einladungen abgelehnt, als ich angenommen habe, woanders zu predigen. Wenn ich den Heiligen Geist nicht spüre, mache ich es nicht. Warum? Weil mir Gott wertvoller ist als mein Ego. Klappt nicht immer, aber so ein Grundding ist in mir drin. Verstehst du, um was es geht? Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ihm gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Aufrichtig suchen heißt nicht, jetzt mache ich es einmal, Herr, schenk mir das und das und dann warte ich 5 Minuten, nee, kam nicht, okay, gut, dann ist es fertig. Gott kann man nicht vertrauen. Nein, du bleibst am Ball. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisung eine Arche baute? Wie lange baut er an der Arche? Wer weiß es noch? 120 Jahre. 120 Jahre baut ein Mensch ein Boot mitten im Land. Und alle lachen ihn aus. Alle machen lustig. Eine Generation war das. Gott sagte zu Mose, ich gebe dir 120 Jahre. Das habe ich euch alles schon mal. Das wird alles zu viel. Oh, machen wir weiter. Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst. Obwohl von dem angedrohten Unheil noch wie viel zu sehen war? Nichts. Durch sein Vertrauen, was produziert Glauben? Vertrauen. Auf Gott verurteilte er die Ungläubigen oder den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Und wieder, der Bau der Arche ist ein prophetisches Bild für die Entrückung. Das wisst ihr, oder? Wie in den Tagen Noahs, so wird es sein beim Kommen des Menschensohnes und so weiter und so fort. 8. Wie kam es, und schon wieder sind wir bei Abraham, wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein wird? Haben wir vorhin schon gelesen, Ur in Chaldea, und er zog nach Israel, damals noch nicht Israel, aber für uns. Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Damals war die Erde noch fast komplett leer. Es gab nur wenige Menschen. Da gab es keine Straßenschilder, keine Wege, keine Highways, keine Rastanlagen nebendran, keine Toiletten, keine Duschen unterwegs. Es gab wie viel? Nichts. Wenn du nicht dabei hattest, hast du Pech. Und Gott sagt, zieh los. Wir sind auch so, gell? Wenn Gott sagt, Thomas, verkauf dein Haus, dein Auto, dein Boot und zieh los. Sagen wir, Halleluja, Herr, ich freue mich. Wir fragen nicht, wo es hingeht, wie lange das dauert, wann, wie, wo. Nee, wir sind nicht so. Wir sagen Amen und ziehen los. Gell? Ich glaube eher, wir würden erstmal, also geht's noch? Die gläubigen Nachbarn, die ich jetzt habe, denen leihe ich jetzt gerade Zeug fürs Haus, Wasserpumpe, Werkzeug und so weiter. Anleitung für die Heizung. Gehen auch in eine Gemeinde hier in Heidelberg, wo Englisch gepredigt wird. Und hatten wir so übers Haus und wir alle so, die, gibt zwei andere Nachbarn, die streiten schon mit ihm und sagen ihm, was er darf und was nicht. Habe ich gesagt, mach einfach. Und habe ich zu ihm gesagt, du, das dauert eh nicht mehr lang, dann kommt Jesus. Ey, ich habe doch jetzt erst das Haus gekauft. Ich denke mir manchmal, wie dumm muss man sein? Wie dumm muss man sein? Ich kaufe mir so eine kleine Nussschale zum Angeln und dann kommt da die AIDA und sagt, hey Thomas, die Präsidentensuite ist für dich. Nee, ich bleibe in meinem Bötchen. Nee, das ist ja unverschämt. Da habe ich gerade erst gekauft. Habe ich gesagt, dein Haus im Himmel wird so cool sein, da wirst du nicht mehr weinen an hier. Jetzt musst du Heizöl kaufen. Sag ich, da oben brauchst du kein Heizöl kaufen. Da gibt es auch keine Stromrechnung, keine Wasserrechnung, gibt es gar nichts. Alles umsonst. Also sein Blick war trotzdem nur so. Okay, habe ich gedacht, oh Mann, bin ich froh, dass ich diese Überzeugung habe. Du auch? Boah, ich brauche hier keinen Tag länger als notwendig. Ich freue mich so auf das, was kommt. Du auch? Ich bin total in Erwartungshaltung, wie ein Kind vor Weihnachten. Halleluja. 9. Zimmer. Im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts weiter war als ein Gast in einem fremden Land. Und zusammen mit Isaac und Jakob, denen Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte, in Zelten, vom Haus ins Zelt. Wow, was ein Zuwachs. Er wartete auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Wer weiß, was das ist? Das neue Jerusalem. Halleluja. Das neue Jerusalem. Wie kam es, dass Abraham noch in einem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt, mit seiner Frau Sarah, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen? Gott gibt dir eine Verheißung, eine Prophetie, nennen wir es heute. Propheteo. Aussprechen, bevor es ist. Gott gibt dir eine Prophetie und jetzt geht's erstmal nach hinten. Ich kann es dir garantieren. Gott gibt dir eine Prophetie, jetzt kommt erstmal das Gegenteil. Das komplette Gegenteil. Ja oder nein? Schau in die Bibel. Alles, genau, Martin. Der Same muss in die Erde und sterben. Anders geht es nicht. Es kommt erstmal das komplette Gegenteil. Aber dann kommt das, was Gott vorhat. Weißt du warum? Weil bei uns erstmal alles abstirbt, wo wir gedacht haben, ja, so wird's. So macht es Gott. Wenn Gott uns was verheißt, haben wir schon ein Bild im Kopf. Wenn du Single-Mann bist, 20 Jahre, und du betest um eine Frau und Gott sagt, nächstes Jahr um die Zeit kommt deine Frau. Ich garantiere dir, du hast ein Bild im Kopf, wie sie aussieht. Nachts in deinen Träumen rennst du in Zeitlupe am Strand auf sie zu und sie auf dich. Oder sie kommt auf den weißen Schimmel. Wir denken in Bildern. So, und dann zieht Gott, der sieht eine Blondine auf dem weißen Schimmel. Ich habe aber eine schwarze mit Gruselhaaren für ihn. Wie passt das zusammen? Wenn die sich treffen, wird er sagen, blond, nein, lern du nicht. Und Gott sagt die. Versteht ihr, was ich sagen will, sinnbildlich? Muss erstmal alle sterben. Bis der sagt, okay Gott, alle Bilder sind aus dem Kopf raus. Was kommt denn, wann kommt die denn? Dann kommt sie da vorbei und dann macht du. Wow, da will ich selber nicht drauf kommen. Du dusch. Verstanden? Manche lächeln die anderen. Manche lachen und die anderen wie auf der Beerdigung. Ich habe heute Morgen gebetet, Herr, hol sie alle ab, wo sie sind. Wo sind wir? 12. So stammt also von einem einzigen Mann, noch dazu von einem, dessen Zeugungskraft erlöschen war, eine unermesslich große Nachkommenschaft ab, so unzählbar wie die Sterne am Himmel und der Sand am Ufer des Meeres. Haben wir vorhin gelesen, die Verheißung, die Gott gegeben hat. Hat Gott gelogen? Nein. 13. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut. Halleluja. Willst du Gott auch bis zu deinem Tod vertrauen? Obwohl das, was er ihnen zugesagt hat, dann noch nicht eingetroffen war bei manchen. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Jesaja, David und noch ein paar mehr haben alle, Abraham auch, haben alle Jesus am Kreuz gesehen. Aber sie wussten, er kommt nicht zu ihrer Lebzeit. Aber sie vertrauten, dass der Messias kommt, der sie erlöst. Aber sie wussten, es ist nicht zu ihrer Lebzeit. Es gibt Prophetien, die kommen nicht zu deiner Lebzeit. Aber sie schauten voller Freude der Erfüllung entgegen, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste wie wir und Fremde und sprachen das auch offen aus. Warum freue ich mich auf das, was kommt? Weil ich hier kein Zuhause habe. Warum wollen weltliche Menschen mit Gott nichts wissen, wollen auch nicht in den Himmel, die wollen hier ewig leben. Die wollen ihr Gehirn einfrieren lassen und dann wieder auftauen. Und dann gucken sie so einen Matschbrei an und denken, oh, das war mal ein Gehirn. Keine Ahnung, was die alles vorhaben. Sie wollen den Mars besiedeln und. Sollen sie alles machen. Ich brauche hier kein Zuhause. Du auch nicht, oder? Ich freue mich auf das, was kommt. 17, 18. Und noch einmal auf Abraham zurückzukommen. Abraham brachte seinen Sohn Isaac als Opfer dar, wie Gott es, um ihn auf die Probe zu stellen, von ihm forderte. Aber hatten denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hat, nicht alle mit Isaac zu tun? Abraham hatte so einen starken Glauben, dass er glaubte, dass er Vater wird, obwohl er schon alt war. Und seine Frau auch. Und dann wird er endlich Vater und bekommt seinen Sohn und dann sagt Gott, opfer ihn. Wie brutal ist das denn? Abraham hat einen doppelten Glauben gehabt, ich nenne es mal so. Oder einen großen, starken, fetten, gewaltigen Glauben. Er hat auf das Verheißene gewartet und als das Verheißene kam, sagt Gott, lass es wieder los. Brutal, oder? Aber er hat es gemacht. Hatte Gott nicht zu ihm gesagt, durch Isaak gebe ich dir die Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe? Wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihn, seinen einzigen Sohn, zu opfern? Der Grund dafür war sein Glaube. Er vertraute wem? Einer Zusage, einem Umstand, einem Sohn? Er vertraute einer Person. Wer war das? Gott. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken. Wer ist der Erste unter vielen Toten? Von wem spricht er hier? Er sah Jesus. Er sah den auferstandenen Jesus. Und er wusste, hey, kann er Jesus wieder lebendig machen? Kann auch. Verstanden? Hast du diesen Glauben, dass du weißt, hey, wenn Gott in dieser Familie gewirkt hat und da ein Wunder getan hat, kann er es auch wo? Bei dir, in deiner Familie, bei deinen Kindern, bei deiner Frau, wer auch immer. Lass nicht los, gib nicht auf, halt fest, sei wie ein Pitbull, beiß rein. Und wenn der Teufel den Knüppel nimmt und auf dich schlägt, lass ihn draufschlagen. Sag ich, nehme lieber die Schmerzen vom Teufel in Kauf für die Schmerzen des Unglaubens. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, 19, Tote aufzuwecken. Und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. 20. Wie kam es, dass Isaak, als er seine beiden Söhne Jakob und Esau segnete, Dinge aussprach, die noch in ferner Zukunft lagen? Der Grund dafür war sein Glaube. Wie kam es, dass Jakob auf seinem Sterbebett die beiden Söhne Josef segnete, und zwar jeden auf eine besondere Weise? Der Grund dafür war sein Glaube. Er segnete sie im Vertrauen auf Gott, den er über den Griff seines Wandstabes gebeugt anbetete. Wie kam es, dass Josef kurz vor seinem Tod vom Auszug der Israeliten aus Ägypten sprach, der damals noch in weiter Ferne lag? Der Grund dafür war sein Glaube. Ich lese jetzt ein bisschen schneller. Josef bestimmte sogar, was dann mit seinen sterblichen Überresten geschehen sollte. Wie kam es, dass Mose nach seiner Geburt 3 Monate lang versteckt gehalten wurde? Der Grund dafür war der Glaube seiner Eltern. Sie sahen, dass er ein schönes Kind war, sie sahen Gott auf ihm und ließen sich von den Anordnungen des Königs, des Pharaos, nicht einschüchtern. Da war die Todesstrafe drauf, gegen den Befehl des Pharaos vorzugehen. Aber sie glaubten Gott mehr, weil sie sahen, dass Gott mit ihrem Kind war. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte. Ich habe einen Vers übersprungen, 25, gell? Mose wollte lieber mit dem Volk, 24, jetzt bin ich aber ganz weit. Genau, 24, sorry. Wie kam es, dass Mose, als er groß geworden war, nicht länger Sohn der Tochter des Pharaos genannt werden wollte? Der Grund dafür war sein Glaube. Er war der Sohn der größten Macht auf Erden damals. Er hatte alles und er war bereit, das alles loszulassen für ein Volk, das ihn nicht mal liebte. Die Israeliten mochten ihn nicht, haben ihn oft kritisiert oder nur kritisiert. Und er hat trotzdem Gott seinen Dienst gehorsam vollendet. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden. Du auch? Willst du lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben? Auch da scheidet sich die Christenheit. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithält. Weil er seinen Blick auf die Belohnung im Himmel richtete, die Gott für ihn bereithält. Du kannst das Irdische nur loslassen und verachten, wenn du auf den Lohn im Himmel schaust. Amen. Merkt ihr den Unterschied zwischen Glauben und Unglauben? Deswegen sagt die Bibel, ist es für einen Reichen so schwer, in den Himmel zu kommen. Weil er muss Gott um nichts bitten, er kann alles selber regeln mit seiner Kohle. Und dann sagte Jesus, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Und hier geht es nicht um eine Nadel zum Nähen, sondern das Nadelöhr war in dem Stadttor der israelischen Stadtmauern. Es war eine kleine Türe, wo man sich runterbücken musste und da durchroppen. Da ließen sie nachts noch Leute rein, die anklopften. Und da kommt ein Kamel nicht durch. Das Kamel musste vor dem Tor warten. Wenn aber die Räuber kamen, war das Kamel weg. Nachts öffnete keine Stadt die Tore mehr. Es war viel zu gefährlich. Deswegen sagte Jesus, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Man kriegt es durch mit viel Gewalt. Das hat dann ein bisschen Aua an den Beinen und am Rücken und so und im Hals. Aber besser, das Kamel ist drin und gerettet als verloren. Versteht ihr das Bild? Ich bin lieber arm und vertraue auf Gott, als dass ich reich bin und mein Herz wendet sich ab vom Herrn. Hilfe, Hilfe, Hilfe. 27, gell? Wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich von dem Zorn des Königs zu fürchten? Der Grund dafür war sein Glaube. Wenn du Glaube hast, fürchtest du dich vor wie viel? Gar nichts. Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Wie kann es sein, dass Mose das Passafest einführte? Der Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er das Blut der Passalämmer an die Türrahmen streichen, damit der Verderber bringende Engel die erstgeborenen Söhne der Israeliten verschonte. 29. Ich lese es jetzt mit euch durch, egal, wenn es euch langweilig wird oder zu viel, ich hämmer es euch heute in euch rein. Ja, wir haben noch ein paar Verse. Ich hoffe, das segnet dich so sehr. Wie kann es sein, dass die Israeliten durch das Rote Meer zogen, als wäre es trockenes Land? Der Grund dafür war ihr Glaube. Ihr wisst ja, dass die Stelle gefunden wurde, wo die durch sind. Die haben Tausende von Pferden gefunden, Wagen, Wagenräder, Schwerter, alles hat Gott so erhalten auf dem Meeresgrund, damit man genau sieht, wo die durch sind. Hörst du groß was? Kommt nur in christlichen Nachrichten. Mit Bildern von Tauchern. Aber in den normalen Nachrichten nicht. Du weißt ja, wer die kontrolliert, ne? Mr. S. Die Ägypter hingegen, die dasselbe versuchten, ertranken in den Fluten. Wie kann es sein, dass die Mauern von Jericho einstürzen? Der Grund dafür war der Glaube der Israeliten. Denn auf Gottes Befehl hin waren die 7 Tage lang um die Stadt gezogen. Das musst du mal machen. Die größten Mauern der Welt. Keine Ahnung, wie hoch die waren. 10 Meter, 30 Meter, wer weiß es. Und Gott sagt, zieht da 7-mal drumherum und halt die Schnauze. Auf gut Deutsch. Halte die Schnauze, rede kein dumm Zeug, wie hoch die Mauern sind, was die wohl runterwerfen. Ihr sollt was machen? 7-mal rumziehen und was sollen sie machen? Die Schnauze halten. Wenn deine Woche 7 Tage hat, freu dich. Halt die Schnauze. Ich bin heute krass. Halt die Schnauze. Red kein dumm Zeug. Red nichts, was nicht dran ist. Manchmal kommen Menschen und sagen, hey, Pastor, du hast doch gesagt das. Bau an deiner Eiche weiter. Schnitzel das Holz, solange es muss. Und wenn sie nochmal lachen. Ihr Lachen hat aufgehört an einem Tag, an einer Stunde. In einer Minute wurde ihr Lachen verwandelt in Schreien. Nämlich als Noah die Tür verschloss und mit Pech verschließt. Da war vorbei mit lustig. Auch wir werden das erleben. Wenn Jesus wiederkommt, er wird die Feinde mit dem Schwert seines Mundes töten. Alle Feinde. Ob Mensch, ob Dämon. Er wird sie alle töten. Was das für Dämonen bedeutet, weiß Jesus alleine. Der kommt nicht zurück mit Sandalen und macht, hey, ich bin der liebe Jesus, servus. Rauchen wir mal einen Joint miteinander. Was geht ab, Leute? Das wird furchtbar für die. Offenbarung sagt, sie haben so Angst vor Jesus, dass sie schreien, dass die Berge auf sie fallen. Sie verstecken sich in Höhlen und sagen, wir haben Angst vor dem, der kommt. Die wissen, was los ist. Mann, bin ich froh, dass ich schon jetzt auf der richtigen Seite bin. Du auch? Halleluja. Das wird der richtige Horrorfilm. Nicht, was Hollywood produziert. Das wird ein Horrorfilm. Vers 31. Wie kam es, dass die Prostituierte Rahab vor dem Verderben bewahrt blieb, das über Jericho hereinbrach? Der Grund dafür war ihr Glaube. Die anderen Einwohner hatten sich Gott nicht unterworfen. Sie aber hatte die Kundschafter der Israeliten freundlich bei sich aufgenommen. Ich habe mal drüber gepredigt, vor vielen Jahren, über diese Prostituierte. Das ist eines der Mega-Geheimnisse überhaupt. Gott hat da so viel rein. Sie ist Prostituierte. Wie viel Anerkennung hat sie in dieser Stadt? Wie viel Anerkennung hat sie von ihrer eigenen Familie? Wie viel?
Keine.
Sind wir uns da einig? Und jetzt kommen die Kundschafter zu ihr und sie erkennt Gott. Sie schaut nicht auf sich und sagt, ja, ich bin ja nur eine blöde Prostituierte. Nein, sie sagt, das sind Männer Gottes und der Allerhöchste ist mit ihnen. Wenn ich ihnen helfe, hilft er vielleicht mir. Und sie macht einen Bund mit ihnen. Und sie versteckte sie in ihrem Haus. Und dann kamen die Stadtkundschaft und gesagt, ey, wo sind die israelitischen Spione? Und dann hat sie gesagt, ja, die waren vorhin da. Mit anderen Worten, ich hatte Besuch, ihr könnt schon denken, das hat nicht stattgefunden. Und die sind weitergezogen. Wäre das eine normale Frau gewesen, hätte die gesagt, wir durchsuchen deine Bude. Aber weil die wussten, da bleibt ja keiner bei einer Prostituierten. Gottes Weisheit. Ist die weitergezogen. Und dann haben die Kundschafter gesagt, holt deine ganze Familie ins Haus. Und ihr werdet errettet. Stell dir mal vor, du hast eine Schwester, die ist Prostituierte. Schon länger. Und wie die aussehen, wie die riechen und alles. Und Gott sagt durch sie, wenn ihr errettet werden wollt, kommt in mein Haus. Nochmal, in der Antike, wenn du zu jemandem ins Haus bist, ins Bordell. Ein Haus umfirmiert zu einem Bordell. Und du gehst da rein. Was sagen die Leute drumherum? Was geht denn da ab? Machen der da? Mir hat mein Bruder gesagt, ich gehe da nur hin zum Evangelisieren. Ich sage, hör auf, mir einen Scheiß zu erzählen. Kannst verarschen, wenn du willst, aber nicht mich. Und Gott errettet ihre ganze Familie und die kamen, bis auf den letzten Mann und Frau, zu ihr ins Haus. Und durch so eine Aktion wird eine ganze Familie gerettet. Ist das cool? Aber sie glaubte, was war der Anfang für die Rettung? Ihr Glaube. Die anderen Einwohner hatten sich Gott nicht unterworfen, sie aber hatte die Kundschafter der Israeliten freundlich bei sich aufgenommen. Wie viele andere Beispiele wäre noch zu nennen? Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon, Barak einzugehen, auf Simon, Jiftrach, David, Samuel und die Propheten. Die Zeit haben wir heute auch nicht, gell? Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder. Sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit. Sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte. Sie hielten Löwen das Maul zu. Sie blieben mitten im Feuer, unberührt von den Flammen. Sie entkamen dem tödlichen Schwert. Sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf. Sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Hey, ich wünschte, das wäre die Braut Christi. Heute, jetzt und hier, 2026. Ich wünschte, ich könnte es über alle Gemeinden dieser Welt sagen. Wir haben die Erfüllung von Zusagen erlebt. Wir haben wirklich Löwen das Maul zugehalten. Wir sind durch Feuer, nichts ist passiert. Das passiert hier mal, da mal, dort mal. Aber eigentlich ist das unser Erbe. Wisst ihr, warum es nicht passiert? Weil wir dem nicht glauben, der das versprochen hat. Weil wir denken, na, komm, sei ehrlich, mir geht es manchmal auch so. Wir sind heute ehrlich miteinander, oder? Aber wenn wir begreifen, wenn wir zu dem Punkt kommen, wo wir begreifen, dass Gott absolut vertrauenswürdig ist, stärkt sich unser Glaube. Und dann kommen die Wunder. Zeichen und Wunder werden folgen denen, die da. Zeichen und Wunder werden. 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 Seht ihr jetzt den Unterschied zwischen denen, die Wunder produzieren wollen? Bruder, mir bete jetzt, dass die Wunder geschehe. Bruder, mir fast jetzt, dass die Wunder geschehe. Habt ihr verstanden, dass das nicht funktioniert? Nochmal, Zeichen und Wunder werden denen folgen, die da glauben. Was musst du jetzt tun? Ist Glauben schwierig? Wenn du nicht genug Glauben hast, was musst du tun? Wort lesen, hören. Hören, hören, Fernseher aus, Internet aus, Nachbarn wegschicken und Bibel anmachen. Und dann wieder und wieder und wieder und wieder und wieder, bis es in dein Herz fällt. Früher habe ich Psalm 23 geliebt, aber es hat mir wenig genützt. Es hat meine Emotionen beruhigt. Und irgendwann sagt Jesus zu mir, Thomas, kennst du die drei wichtigsten Worte vom Psalm 23? Ihr, die ihr länger da seid, wisst es. Der Herr ist. Glaubst du das nicht? Lest gar nicht weiter. Du brauchst Psalm 23 nicht proklamieren, wenn du nicht glaubst, der Herr ist. Ist er es oder ist er es nicht? Ist er treu? Ja oder nein? Ist er Liebe? Ja oder nein? Ist er Vergebung? Ja, nein. Ist er auf deiner... Merkt ihr das? Und da habe ich angefangen, der Herr ist. Wochenlang habe ich nur der Herr ist. Der Herr ist. Noch nie habe ich mein Fleisch so rebellisch erlebt wie da. Das hat mir damals gesagt, hör mal auf mit dem Herrn Isten. Sei, ja, solange du noch redest, muss ich weiter Schnitzel klopfen. Amen. Bis das schön weich ist. Erst dann wird es paniert. Amen. Oh, ich spüre hier die Salbung, ihr auch? Also was haben die alles für Wunder erlebt? Helden im Kampf, sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Können wir das auch? Ja, natürlich. Der oberste Dämon hat mehr Angst vor dir, wie du vor ihm. Wenn du glaubst. Wenn du aber glaubst, dass er stärker ist wie du, bleib lieber zu Hause, mach nichts, weil der wird dir mächtig in den Hintern treten. Wenn du aber weißt, dass der Teufel selber, der oberste der Bösen, mehr Angst vor dir hat, und ich rede nicht von Thomas Bauer, ich rede von Thomas Christus. Vor Thomas Bauer hat er null Angst. Den kennt er gut. Den will er übrigens immer wieder hervorholen. Er erinnert mich immer an meine Vergangenheit, nie an meine Zukunft. Gott erinnert mich nie an meine Vergangenheit, immer nur an meine Zukunft. Jetzt muss ich mich entscheiden. Gucke ich nach hinten, kann ich nicht nach vorne. Gucke ich nach vorne, interessiert mich hinten nicht mehr. Der gestrige Tag interessiert mich überhaupt nicht. Und morgen auch noch nicht. Die zwei unwichtigsten Tage in deinem Leben ist gestern und morgen. Heute ist der Tag des Heils. Heute entscheidest du dich. Heute, heute, heute. Du kannst jede Woche mir sagen, Thomas, du bist der beste Prediger. Du predigst so toll. Deine Predigen sind so schön. Das nützt dir gar nichts, nützt mir nichts. An den Früchten erkennt man, ob jemand glaubt. Wenn ich sehe, dass du glaubst, wenn du mir erzählst, hey, am 15. des Monats war mein Konto leer, aber ich bin so im Frieden, weil ich weiß, der Herr ist mein Versorger nach dem Reichtum seiner Heiligkeit. Boah, ich mache mir gar keine Gedanken. Gott macht es. Wie, weiß ich nicht, aber er macht's. Du gehst zum Arzt und er sagt, oh, Herr Bauer, Sie haben Krebs im Endstadium. Wir haben es gerade festgestellt. Ihre Metastasen sind so groß wie Fußbälle. Und du gehst raus und sagst, ich werde leben und die Werke des Herrn verkündigen. Amen. Mach doch mal das Gegenteil von dem, was der Teufel redet. Wisst ihr, was für mich als Prediger richtig blöd ist? Wenn der Heilige Geist sagt, was hast du denn da gepredigt? Hör dir mal deine Predigt an. Ja, die brauche ich nicht anhören, weil ich habe es ja in mir drin. Nicht alle, aber manche. Als lustig, wenn jemand kommt und sagt, ey, weißt du noch, 2018 im Juni, da hast du gepredigt. Die Predigt hieß so und so. Weißt du noch, was da drin war? Ich, ja klar, weiß ja alles, jeder Satz. Die verrücktesten Sachen erlebst du echt mit Christen. Ich weiß doch nicht mehr, was ich 18 da gepredigt habe. Aber ich freue mich, wenn es jemand berührt. Das ist ja gut, darum geht's ja. So. Es kam sogar vor, Vers 35, wir haben nur noch ein paar Verse, bis 40 gehen wir, habt das geschafft, ist gleich vorbei. Es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen, nee, das kann da nicht stehen, Thomas. Gott weckt doch kein Tote auf, das ist so okkultisch, sowas darf man nicht machen. Da ist der Bestatter stinksauer, der verdient ja dann kein Geld, das geht nicht. Das geht gar nicht. Guck mal, ich finde witzig, wie das da steht. Es kam sogar vor. Also es war nicht die Regel, leider. Es kam ab und zu mal vor. Schon mal erlebt oder gehört von Totenauferweckung? Reinhard Bonnke in Afrika. Da ist einer gestorben und die wollten den beerdigen. Hat die Frau gesagt, nein, den nehmen wir jetzt mit. Dann hat sie die Jungs vom Dorf gefragt. Das sind die tagelang mit dem Sarg. Ich glaube, eine ganze Woche gelaufen bis zu der Veranstaltung. Afrika ist fast ein bisschen wie Israel. Kommt kein Taxi oder Uber. Hey, hast du mich schon gerufen, Kollege? Nee, da kommt keiner. Da musst du laufen. Und es ist warm und sandig. Und lauf mal auf Sand. Ich war in Holland in der Grundausbildung mit Sturmgepäck. 36-Stunden-Übung im Wald. Wenn du auf Sand läufst, jeder Schritt ist dreimal so anstrengend wie auf einer normalen Straße, weil der Sand immer wegrutscht. Das ist anstrengend ohne Ende. Das ist wie wenn es dich zermürbt, wie Schnee. Und haben die den da hingetragen, haben die Leute, die Ordner haben gesagt, tu den Kerl weg, der stinkt ja schon. Seid ihr wahnsinnig oder was? Reinhard Bonnke hat es irgendwie mitgekriegt, hat gesagt, bring den Typ her. Sarg auf, buckidibu, kommt da raus. Die Frau, Halleluja, mein Glaube wurde belohnt. Den ganzen Leuten so. Ey, das müsste die Regel sein, nicht die sogar Ausnahme. Versteht ihr, was ich meine? Aber trotzdem steht's hier. Weil Gott sie wieder lebendig machte. Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Die Herrenhuder, ich habe es euch erzählt, 1600, 1700, haben die sich selbst in die Sklaverei verkauft, auf Galeeren, auf Sklavenschiffe, um dort die Sklaven zu erreichen mit dem Evangelium. Und da sind die gestorben. Was hatten die für einen Glauben, hä? Bruder Thomas, ich komme ja alle drei Wochen in den Gottesdienst, weiß, es ist anstrengend, ja, muss aufstehen und oh, um 11, völlig unchristliche Zeit, zu früh. Wenn ich anderen Pastoren sage, wir haben um 11 Gottesdienst, dann gucken die mich an. Stimmt mit dir was nicht? Sag ich, nee, das ist eine christliche Zeit. Das haben wir damals eingeführt, weil wir alle weit weg wohnten. Ich sage, ich habe anderthalb Stunden herzufahren, war ja noch in der Nähe von Heilbronn. Und die anderen auch alle. Hat alles einen Grund, gell? Ja, Bruder, wir machen um 7 Uhr Gottesdienst. Oh, dann ist euer Gottesdienst viel heiliger als unserer. Weil um 7 steht der Heilige Geist auf, dass er bei euch, und um 11 ist er am Frühstück oder kurz vor Mittagessen, da ist er gar nicht mehr da. Manches kann man nur mit Humor ertragen, gell? Jetzt sind wir bei 36. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Das ist jetzt die andere Seite. Die einen, die Siege erleben durch Glauben, und die anderen, die bereit waren, durch diese Dinge durchzugehen, um einen Sieg zu erringen. Versteht ihr? Das passierte nicht, weil der Teufel stark war, sondern weil sie sagen, Herr, ich bin bereit, mein Leben niederzulegen, wenn es 5 Leute rettet. Und so weiter. Ihr müsst es richtig lesen. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt. Wow, Thomas, Halleluja, da sind wir auch dabei. Sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfelle gehüllt, notleidend, verfolgt und misshandelt. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern Zuflucht suchen. Geht es uns manchmal auch so, dass wir uns fühlen wie im Erdloch? Dass wir uns verkriechen, weil es uns nicht gut geht, weil wir depressiv sind oder irgendwas. Aber Gott macht aus allem einen Sieg. Gott macht einen Sieg. Ich habe euch vorhin von diesem Pastor erzählt, der so angegriffen wird. Ich habe gesagt, richte ihm bitte aus, dass wenn so ein Angriff vom Feind kommt, ist der Sieg, den Gott vorhat, unmittelbar davor. Der Teufel greift nur an, wenn der Sieg ganz nah ist. Versteht ihr das? Der Teufel wusste nicht den Tag und die Stunde, aber er wusste die Verheißung, dass Israel als Staat wieder entstehen wird, am Ende der Zeit wird kommen. Und er spürte in den 20er und 30er Jahren, der Staat Israel kommt wieder. Er wusste nicht wann, er wusste nicht wie, er wusste wo, natürlich in Israel, aber er wusste nicht wann, wie und was. Was hat der Teufel gemacht? Das, was er immer macht. Er wollte Mose als Baby töten. Er wollte Jesus als Baby töten. Der Teufel ist durch die ganze Welt und suchte einen Führer. Er suchte einen Führer, der die Aufgabe pflichtbewusst durchführt. Er suchte ein Volk, was bedingungslosen Gehorsam liebt. Und das Gute wäre, wenn dieser Führer aus diesem Volk käme, was bedingungslosen Gehorsam liebt. Seid ihr bei mir? Die Deutschen sind nicht böser als alle anderen. Alle Völker haben Juden verfolgt. Stalin hat noch lange die Juden umgebracht. Und wir wissen, wie die Geschichte weiterging. Bis 1945. Und wisst ihr, was der Teufel machte? Er hat Hitler gesagt, erober Russland. Erober Libyen und Ägypten. Wer weiß, was dazwischen liegt? Weiß es jemand geografisch? Wenn ich von Russland nach unten fahre, wo komme ich raus? In Israel. Palästina gibt es nicht. Das Land gab es nie. Das ist eine Erfindung. So nannte das die britische Mandatspalästina. Die Palästinenser gibt es nicht. Das Volk hat nie, gibt keinen geschichtlichen Nachweis. Nicht böse sein. Nur wir wollen es richtig sagen. Weil sonst kommen wir mal irgendwo rein, was nicht stimmt. Und wenn ich von Ägypten hochfahre, wo komme ich da raus? Warum wollte der Teufel, dass Hitler Israel besetzt? Was hätte nicht kommen können, wenn er erfolgreich gewesen wäre? Wer kann mir folgen? Der Staat Israel. Und dann ging es bis Stalingrad und bis El Alamein und dann gab es nur noch Rückzug. Gott hat gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Und jetzt reicht's. In welchem Jahr ist der Staat Israel entstanden? Wer weiß es? 48. Oh, das ging auch schnell. Cool. 48 ist nicht lange nach 45. Sind wir uns da einig? So, jetzt könnt ihr euch entspannen. Wenn du Deutscher bist, entspann dich. Gott liebt dieses Land trotzdem. Und er hat viel Gnade gegeben. 70 Jahre Gnade bis 2015. Und leider hat das Volk Gott immer abgelehnt und seit 15 geht alles rückwärts. Das habt ihr schon gecheckt, oder? Wird alles immer schlimmer und in einer rasenden Geschwindigkeit. Wenn ein Volk Gott ablehnt, sagt Gott, okay, gut, dann ziehe ich mich zurück. Ich gebe euch 70 Jahre Gnade, das hat er auch mit Japan gemacht. Aber wenn ihr mich nicht wollt, dann guckt, wie ihr zurechtkommt, macht. Das Interessante ist, Polen blüht. Müsst mal nach Polen schauen. Was die in 25, 26 Jahren aufgebaut haben nach dem Mauerfall, ist der Wahnsinn. Was da abgeht. Unfassbar. Die Straßen sind sicher, die Weihnachtsmärkte sind sicher, es gibt so gut wie keine Vergewaltigungen. Die Wirtschaft blüht. Und was ist hier in Deutschland? Schon wieder haben sie zwei tote Frauen gefunden, gell? Aber ist alles Normalität mittlerweile. Ist Normalität. Ich könnte euch vieles erzählen, aber ich mach's nicht. Ich habe keine Lust mehr auf politisch. Ich will mich nur noch auf Jesus konzentrieren. Das ist, was mir gut tut. Ich habe ganz viele Dinge gelöscht. Ich schaue es mir nicht mehr an. Ich will es nicht mehr wissen. Es tut mir nicht gut. Ich schaue auf Jesus und ich merke, Halleluja, Gott verfolgt sein Ziel und kommt ans Ziel. Der Teufel verfolgt sein Ziel, aber ich bin bei Gott. So, jetzt machen wir fertig. Noch zwei Verse. Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Halleluja. Ich kriege auch mal eins. Ein gutes Zeugnis. Nicht, weil ich gut bin, aber weil ich Gott geglaubt habe. Halleluja. Gott sei Dank habe ich Gott geglaubt. Amen. An so einem Moment, wo mich einer fragt, willst du dein Leben Jesus geben? Ich habe noch nicht mal kapiert, was da war, aber Gott hat es angenommen. Gott sei Dank. Halleluja. Du auch? Und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Christus. Haben viele im alten Bund nicht erlebt. Wir schauen heute zurück. Für uns ist alles easy going. Wir schauen zurück. Aber die schauten nach vorne. 40, der letzte Vers. Gott hat für unsere Zeiten etwas vorgesehen. Für welche Zeit? Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was besser ist als alles Frühere. Und deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen. Halleluja. Wow. Halleluja. Wow. Amen. Als ich meine Schwiegermutter da abtot liegen sehen, habe ich ein Foto gemacht für Vanessa. Vanessa wollte ein Foto machen und das war, ich habe überlegt, oh, das sieht nicht, ein Toter sieht nicht schön aus. Habe ich so von der Seite so, das war so einigermaßen, wo es erträglich war. Und habe ich das Foto noch ein paar Mal angeguckt und auch wo ich da gestanden bin, habe ich gedacht, der Tod sieht widerlich aus. Der Tod ist widerlich. 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 Und da habe ich gedacht, wow, jetzt verstehe ich noch mal eine Nummer mehr, wo steht, Tod, wo ist dein Stachel, Tod, wo ist dein Sieg? An der Entrückung werden alle Leiber der verstorbenen Christen aus den Gräbern kommen und vereint mit ihrem Geist mit denen, die im Himmel sind. Und wir, die wir leben, unser Körper wird in einem Nu mit ihrem Körper verwandelt in einen himmlischen Körper. Und der Tod hat keine Macht mehr. Da habe ich gedacht, guck dir den Leib an, der wird jetzt verbrannt, vielleicht ist sie schon verbrannt und da bleibt nur Asche übrig. Asche. Dreck. Und so hat Gott Adam gemacht. Unvorstellbar, oder? Und dann wird das alles wieder lebendig, weil Gott sagt, nein. Nein, nein, wir hören da auf, wo wir angefangen haben. Gott geht mit den Menschen durch den Garten und sie unterhalten sich. Freust du dich darauf? Dein neuer Leib ist so in der Lage, Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Das könntest du jetzt nicht, du würdest platzen. Das wäre wie wenn du in die Sonne guckst, du würdest erblinden. Und dann kannst du in die Sonne schauen. Du schaust in die echte Sonne, nicht in die gemachte Sonne, die Schöpfungssonne. Du schaust in das Gesicht von Gott. Und du wirst es ertragen, du wirst dich freuen. Ich freue mich so, nie wieder Tränen, nie wieder Leid, nie wieder Angst, nie wieder Furcht, nie wieder Antiglauben. Nie wieder ist irgendjemand in der Nähe, der mir auf den Sack geht. Nie wieder habe ich einen Sack, wo mir auf den Sack geht. Nie wieder habe ich die Möglichkeit, mich aufzuregen. Ich reg mich im Himmel nie wieder auf. Im Himmel werden nur Leute um mich herum sein, die mich bedingungslos lieben. Keine Eifersucht. Das kann man sich, das übersteigt den Verstand, oder? Keiner will dir irgendwas Böses. Du kannst die Gedanken der anderen lesen. Ich habe das erlebt im Himmel. Ich konnte denen ja Gedanken, ich konnte meine. Ich war ja noch nicht im Himmel. Das ist aber ganz schön unheimlich, wo ich wieder da war. Nein, aber da oben habe ich es als mega toll empfunden. Warum? Weil du hast nichts in dir, was irgendwie Sünde ist, irgendwie böse oder versteckt oder irgendwie eklig. Nichts, ist alles weg. Die gucken in dich rein und sagen, boah, bist du schön. Und dann guckst du bei dem rein und sagst, Mensch, bist du schön gemacht. Man freut sich gegenseitig an sich. Alles aus Gold. Nichts geht kaputt, kein Verschleiß. Wasserhähne gibt es ja keine mehr, aber die werden auch aus Gold. Alles perfekt, alles schön. Das kommt auf uns zu. Wie kann man da so ein irdisches Haus wie mein neuer Nachbar, aber vielleicht wird es noch. Ich hoffe, er kriegt gute Lehre und wächst ein bisschen. Wie kann man an seinem irdischen Haus, natürlich, das baut man jetzt und denkt, wow, wow, wow. Da wohnte ja mein super Vorgänger drin, wo ich euch schon oft erzählt habe, der Verkaufsleiter Chaga, du kannst es. Und die hat einen riesen Pool im Garten, den macht er gerade weg. Bärbel hat dann gesagt, warum lass dann den Pool nicht? Nee, wenn die Kleine reinfällt und so, dann sagt er, da kann doch nicht reinfallen. Bärbel sagt, mach doch einen Zaun, nee, wir wollen den weg. Gut, dann mach den Pool halt weg. Ich will auch keinen Pool mehr. Ich habe früher immer gedacht, wenn ich ein Haus mit Pool habe, dann habe ich es geschafft. In Amerika hatten wir ein Riesenhaus mit Pool. Da habe ich für $100 im Monat scheiß Chemie reingeschmissen, weil immer die Brühe braun wurde oder grün. Irgendwann habe ich gesagt, scheiß Pool, ich brauche keinen Pool mehr. Ich bin nur am Pool arbeiten. Ich bin mein eigener Diener für den blöden Pool, wo ich da einmal in der Woche reinhupfe oder auch nicht. Weil dann stankst immer nach Chlor. Muss der Chlor reinschmeißen. Ja. Ist Gott gut? Haben wir heute was gelernt? Sind wir heute durchgebrochen? Haben wir gemerkt, wow, Halleluja. Gott sei Dank hat Gott mit dieser Fackel, der Feuerofen, mit der Fackel, der Vater, mit dem Sohn, diesen Bund besiegelt und Abraham durfte aufwachen, wo alles fertig war. Sind wir auch aufgewacht, wo das Kreuz erledigt war? Oder waren wir dabei? Nein, Papa, wir danken dir, dass du diesen Bund nicht mit einem Menschen geschlossen hast, wo die Gefahr war, dass dieser Bund gebrochen wird. Nein, du hast es mit deinem Sohn geschlossen. Und du hast Abraham, den Vater des Glaubens, mit hineingenommen. So wie du uns mit hineingenommen hast durch unseren Glauben an Christus Jesus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Papa, danke, dass wir in diesem Bund drin sind. Und wir haben gelernt, bei Blutfluss wird ein Bund geschlossen. Und der Stärkere bürgt für den Schwächeren. Und danke, dass du der Stärkere bist von uns beiden und dass du dich verbürgst mit deinem Leben für mein Leben. Danke, dass ich dir gehöre. Danke, dass ich keine Angst mehr haben muss von nichts und niemand, weil du gesagt hast, ich stelle mich zu dir. Du gehörst mir. Du bist mein. Ich habe dich teuer erkauft. Halleluja. Ich gebe dir Zukunft und Hoffnung und Freude. Danke, Papa, dass auch ich das Licht bin in meiner Familie. Danke, dass ich Menschen in den Himmel vergeben kann. Danke, dass ich die Möglichkeit überhaupt habe, Menschen zu vergeben. Und dass diese Vergebung wirksam wird an ihrem Leben und der Teufel keine Macht mehr hat, diese Menschen zu gebrauchen. Danke, dass dein Wort sagt, wo die Sünde mächtig wurde, wo die Sünde mächtig wurde, wo die Sünde mächtig wurde, wo die mächtige Sünde wurde, wo diese mächtige Sünde die Schöpfung fast zerstört hat, kam die Gnade. Und wo die Sünde mächtig wurde, kommt die Gnade und die Gnade ist mächtiger als jede Sünde. Papa, ich danke dir, dass deine Gnade mächtiger ist als die größte Sünde irgendeines Menschen auf diesem Planeten. Danke, dass dein Erlösungswerk am Kreuz so vollkommen ist, dass der schlimmste Mörder, der schlimmste Diktator oder wer auch immer, weil man sich vorstellen kann, der schlimmste Satanist, die schlimmste Hexe, haben die Möglichkeit zur Umkehr, zur Buße, zur Vergebung, weil du den Preis bezahlt hast, Jesus. Vater, und wir wissen, wir bekennen, wir wissen, wem wir glauben. Wir glauben nicht einem Pastor, wir glauben nicht einer Gemeinde, wir glauben nicht einer Denomination, wir glauben dem lebendigen Gott, der uns sein Wort gegeben hat, die Bibel. Wir glauben dem Heiligen Geist, der uns korrigiert, der auch unsere Kommentare sagt, löschen, löschen, löschen. Papa, löschen ist so viel besser, als zurückzuschlagen. Und wir glauben Jesus Christus, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Danke, dass ich hineingeboren bin in die Familie Gottes. Papa, danke für Segen, danke, danke, danke für deine Gnade, danke. Danke, Jesus. Danke, dass wir immer freier werden. Es wird immer besser mit uns. Der Glauben in uns wird immer stärker und er verdrängt jeden Unglauben. Er schiebt alles weg. Danke, dass du unseren Magneten rumgedreht hast, wo wir dich früher abgelehnt haben, abgestoßen haben, dass wir dich heute anziehen. Danke, dass du immer, wo Glauben in Aktion kommt, stellst du dich dazu. Wir haben es gehört. Zeichen und Wunder werden folgen. Wir müssen sie nicht zwingen, wir müssen nicht erbitten. Sie folgen uns. Sie folgen uns. Jeder Mensch, der mit mir in Kontakt kommt, kommt in Kontakt mit Jesus Christus, kommt in Kontakt mit dem lebendigen Gott. Und manchmal sind wir Der einzige Christus, mit dem Leute zusammenkommen. Der einzige Christus, den sie jemals in ihrem Leben treffen. Vater, und ich bete, dass ich dann dich wirklich ausstrahle, dass ich Christus wirklich ausstrahle. Dass ich die Schnauze halte, Thomas Bauer soll die Schnauze halten und Thomas Christus soll reden und Leben geben. Und Zeichen und Wunder folgen Thomas Christus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, dass du größer bist als jede menschliche Enttäuschung, als jede Bitterkeit. Danke, dass du größer bist als alles, was der Teufel jemals tun könnte oder getan hat in der Vergangenheit. Danke, dass jede Krankheit ihre Knie beugen muss, auch wenn sie jetzt gerade aktuell ist. Jede Krankheit muss sich beugen und bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Mach das nachher für dich, zu Hause auf dem Weg. Wenn du irgendeine Krankheit hast, irgendeine Diagnose, irgendwas, was der Arzt behauptet hat, was du hast, sage, dass Krebs ist unter meinen Füßen und Krebs, du beugst dich und du bekennst, dass Jesus Christus der Herr ist und du verlässt meinen Körper. Nimm Autorität im Glauben. Jedes Knie muss sich beugen und jede Zunge bekennen. Das bedeutet, alles, was einen Namen hat, muss bekennen, dass Christus der Herr ist. Jede Krankheit muss sich beugen und wenn etwas gebeugt ist, muss es gehen. Es hat eine Niederlage errungen. Die Gefangenen müssen sich verbeugen. Die Diener müssen sich verbeugen. Vater, auch Armut, der Geist der Armut geht. Papa, ich bete, dass der Geist der Armut Menschen verlässt, auch die, die im Internet zuhören. Der Geist der Armut geht. The spirit of poverty goes right now in the name of Jesus. Papa, der Geist der Armut geht. Großzügigkeit kommt. Papa, mach aus uns Gebern mehr denn je. Nimm den Geist des Geizes weg von uns. Nimm den Geist des Kleinglaubens. Nimm es weg von uns, Papa. Lass uns groß denken, groß. Lass uns unsere Pflöcke weiter stecken, nicht enger. Weiter, Papa. Danke, dass du noch viel mehr vorhast mit der Church at the River als das, was ich mir vorstellen kann oder was ich gedacht habe, was kommt. Papa, danke, dass wir auf dem Weg sind, den du für uns hast. Danke, dass dem Teufel bisher nicht gelungen ist, egal wie viele Leute er geklaut hat, egal wie viele Leute er verdorben hat, vergiftet hat oder wo er manipuliert hat, es ist ihm nicht gelungen, diese kleine Herde zu zerstreuen. Und dein Wort sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat dem Vater wohlgefallen, euch das Reich anzuvertrauen. Papa, danke, dass wir Botschafter sind an Christi Stadt. Danke, dass das Reich uns gehört. Und jeder Mensch, der zu uns kommt, mit uns in Kontakt kommt, kommt in Kontakt mit dem Reich Gottes. Halleluja. Papa, lass uns denken wie Söhne des Königs und nicht wie Bettler oder, ja, oder arme Leute. Ich habe einen Geist empfangen des Allerhöchsten. Danke, Heiliger Geist, dass du in mir lebst. Heiliger Geist, auch heute Morgen. Wir nutzen diesen Moment jetzt noch, um dich um Vergebung zu bitten, wo du Großes tun wolltest, große Dinge in unser Leben bringen und wir haben es blockiert durch unser Reden, durch unseren Unglauben, durch unser Unverständnis, wo wir sogar gedacht haben, ja, wenn wir das bekennen, das funktioniert ja eh nicht, dass wir uns da noch gut gefühlt haben, weil unser Fleisch befriedigt war. Nein, Papa, es tut uns leid. Heiliger Geist, es tut uns leid. Jesus, es tut uns leid. Wo wir die Dinge des Himmels blockiert haben, um sich hier auf der Erde zu manifestieren. Papa, ich danke dir für eine neue Zeit. Ich danke dir für Glaubenswunder in unserem Leben. Ob es Heilung ist, Finanzen, Tode auferwecken, egal was. Papa, das, was du vorhast, soll geschehen durch unser Leben, weil du mit uns bist und weil du ein guter Gott bist und weil wir dich lieben und weil wir dir vertrauen und glauben, weil du absolut glaubwürdig und vertrauenswürdig bist. Und jede Stimme, die etwas anders behauptet, die binden wir jetzt in Jesu Namen. Jede Form des Zweifels, jede Form der Kritik oder wo Geister kommen und sagen, wenn es Gott gäbe oder warum lässt Gott es zu, das ist nicht die Frage, das ist nicht unser Business. Wir wissen, Gott ist gut, gut und nur gut. Er ist der Vater des Lichts und wir irren nicht. Alle gute Gabe kommt von oben herab vom Vater des Lichts. Danke, Jesus, dass du diesen tiefen Glauben in uns hineingelegt hast. Danke, dass dein Heiliger Geist ausgegossen wurde in mein Herz. Und Heiliger Geist, nimm Raum ein. Das ganze Herz, nimm das ganze Herz ein. Lass uns nicht geteilten Herzens sein. Oder andere Dinge, Umstände, Personen, Geld oder sonst irgendwas mehr lieben als dich, Jesus. Reinige uns von jeder Form, von Götzen, Götzendienst, Dinge höher zu achten wie dich. Dein Ja ist so gut wie dein Nein. Dein Nein ist so gut wie dein Ja. Danke, Jesus, für einen besonderen Sonntag. Danke, Jesus, für tiefe, tiefe Lehre, tiefe Begegnung. Halleluja, wir preisen dich, wir lieben dich. Vater, danke, dass du bei uns wirkst durch Liebe, nicht durch Schrecken. Vater, ich bete, dass jede Form des Schreckens geht, weil wir brauchen keinen Schrecken mehr. Du bist Liebe und deine Liebe ist ausgegossen in unser Herz. Papa, rede durch Liebe zu uns, präg uns durch Liebe. Zeig uns durch deine Liebe, was du mit uns vorhast. Und alles andere soll schweigen. Alles andere soll für immer schweigen, in Jesu Namen. Halleluja. Papa, lass uns auch Menschen lieben, die wir gar nicht lieben können aus uns heraus. Hilf uns, Menschen zu lieben, weil du sie liebst. Hilf uns, Menschen so zu sehen, wie du sie siehst. Lass uns nicht mehr die Sünde sehen und den Ekel. Lass uns sehen, dass da ein Mensch ist, der Hilfe braucht und für den du gestorben bist. Danke, Jesus, dass du in der Lage bist, das zu tun.